herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen, mit Ruth.
Und mit Florian.
Wir sind im Jahr 2025 angekommen, nachdem unsere letzte Folge ja zum Jahreswechsel stattgefunden hat. Komplett mit Countdown und Sektöffnung haben wir jetzt das neue Jahr erreicht. Und ist es besser als das letzte, Ruth?
Oh Gott, warum fragst du mich solche Sachen? Was soll ich denn darauf sagen? Es kann ja immer nur besser werden im Endeffekt, oder? Und je schlimmer es ist, desto besser kann es noch werden. Also desto mehr besser bleibt noch übrig. Also insofern ist es irgendwie total Arsch, aber es kann eigentlich dann nur noch besser werden, rein statistisch gesehen. Regression to the mean, yo.
Ja, vielleicht statistisch, aber physikalisch gesehen, ob alles immer besser werden kann. Wir haben die Entropie, bin mir nicht sicher, ich glaube, das Gegenteil ist richtig.
Was? Meinst du jetzt Ordnung ist gut? Ich weiß nicht.
Keine Ahnung, wenn ich mir jetzt anschaue, was in Österreich in der Politik passiert ist in den letzten Tagen, ein bisschen Ordnung wäre nicht schlecht.
Ist die Entropie da irgendwie involviert, glaubst du?
Ich habe keine Ahnung. Frage am besten Brian Cox, der hat ja mal ein Lied gesungen, Things Can Only Get Better.
Na, das hat nicht Brian Cox gesungen, der war der Keyboarder.
Ja, ist ja wurscht.
Na egal, auf jeden Fall, naja, ich weiß nicht, ich denke mir, dass in dem Fall die Ordnung gone mad ist und dass ein bisschen Entropie die Sache auch nur besser machen könnte, weil bleibt so viel besser übrig. Weißt du, was ich meine? Ja, da reden wir nicht über Politik.
Naja, wir sind ja auch kein Politik-Podcast und ich will ja auch nicht über Politik reden. Wir sind ja ein Astronomie-Podcast. Aber ich habe deswegen mit 2025 angefangen, weil es 2025, und das kommt jetzt gleich zum Anfang, natürlich auch tolle Dinge geben wird, nämlich uns live wird es geben. Ach. 2025, wir waren 2024 live und jetzt kommt das Universum live 2025 und zwar genau dreimal, nämlich am 17. März in Düsseldorf, am 18. März in Siegen und am 19. März in Bonn und voraussichtlich wird es das sein für 2025, wenn sich nicht noch irgendwie was spontan ergibt.
Ja, also schauen wir mal wegen Herbst, aber jetzt oder nie.
Wenn ihr uns live sehen wollt, dann habt ihr die Chance in Düsseldorf, Siegen und Bonn, 17, 18, 19. März. Da ist sicherlich irgendwas astronomisch Interessantes, irgendwie Frühlingsanfang oder sowas, fast oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das astronomisch Interessante wird auf der Theaterbühne stattfinden. Karten kann man für alle drei Events schon kaufen. Unter dasuniversum.live habe ich den Link zusammengefasst, wenn ich es geschafft habe, diese vollkommen wunderbar up-to-date programmierte Homepage, die ich jetzt gerade vorhin in 10 Minuten zusammengeschustert habe mit meinen Programmierskills aus den 90er Jahren. Wenn die Homepage dann tatsächlich auch läuft, dann könnt ihr da draufklicken auf dasuniversum.live und kriegt alle drei Veranstaltungen auf einmal präsentiert oder ihr geht in die Shownotes, da findet ihr auch die Links zu den jeweiligen Ticketverkäufen in Düsseldorf, Siegen und Bonn. So.
Ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, die Webseite, die du da gerade zusammengeschustert hast, ich habe sie auch gerade bewundern dürfen, ist sogar eine Art Vorschau oder Sneak Preview auf die Live-Show, oder?
Es sind zwei Bilder drin.
Worst of, es ist erstens genau, es sind zwei Bilder drin, aber es gibt ja in unserer Live-Show ja auch einen Programmpunkt, wo wir die...
Nicht verraten.
Ja, nein, aber es hat damit zu tun, ich sage nur so viel, wo wir die, sagen wir jetzt mal, naja, Programmierskills ist übertrieben, die Präsentationsskills, weil eine Webseite ist ja auch eine Art Präsentation, wo wir die Präsentationsskills von Wissenschaftlern vorstellen und bewundern dürfen. Und insofern passt das gut zusammen, oder?
Ja, genau. Ich könnte vielleicht ein paar animierte GIFs reinmachen oder sowas in die.
Da ist noch einen, genau, noch einen Sternenhintergrund oder so.
Blink mit gelben
Buchstaben drüber oder so.
Nein, wir müssen ja die Leute sollen ja kommen. Wir können sie mit unseren grottigen Skills erst dann belustigen, wenn sie die Tickets schon gekauft haben. Es bringt ja nichts, wenn sie abgeschreckt sind vor dem Ticketkauf.
Das stimmt. Ihr müsst kaufen. Was schon 2024 so war, wird auch 2025 weiterhin so sein.
Ganz
wir wollen
genau.
Euer Geld. Und es ist, apropos Zahlen, es ist ja 2025 auch mathematisch ein besonderes Jahr.
Ich habe das gelesen, das ist natürlich in allen sozialen Medien rumgegangen, diese komischen Rechnungen, 20 Quadrat plus irgendwas oder irgendwelche Rechnungen. Ich habe noch nicht geschaut, diese Rechnungen waren alle sehr beeindruckend. Ich war mir noch nicht sicher, ob das nicht für jedes Jahr bei irgendwas hinrechnen kann. Das habe ich noch nicht überprüft.
Naja, irgendwas kann man schon für jedes Jahr hinrechnen, aber es ist halt diesmal eine recht, sagen wir mal, einfache, schöne Formulierung, oder?
Ja, das sag mal ein paar.
Naja, es ist die Summe der consecutive cubes, ne, der aufeinanderfolgenden Kubikzahlen.
1 hoch 3 plus 2 hoch 3 plus 3 genau. Hoch 3 bis 9 hoch 3. Es ist auch, wenn ich 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 rechne und das quadriere, kommt auch 225 raus.
Ja, und es ist auch 20 plus 25 zum Quadrat auch
ganz viel.
2025. Es ist schon cool. Also es ist jetzt, ja, man kann wie jedes Jahr irgendeine Dings, das und plus das durch Dings und so weiter, wie auch in der Live-Show vorkommt übrigens, ja, Mathe-Magic. Aber in dem Fall, ich finde, das ist schon irgendwie, ja, also kann man sich freuen, kann man sich erfreuen an der Schönheit der Mathematik des Jahres 2025,
ja,
oder?
Ich weiß nicht, ob es dadurch besser wird das Jahr oder nicht, aber man kann auf jeden Fall jetzt mal so tun, als
wäre es schön. Man freut sich über jeden Anlass, der auch nur die geringste Art von positivem Denken fördert. Also alles wird gut, alles wird gut.
Alles wird gut, und damit es gut wird, habe ich auch zwei schöne Themen ausgesucht für heute. Ich glaube, eins davon wird ein Hauptthema werden, eins ein Einleitungsthema. Ich habe zuerst nicht genau gewusst, wie lange ich über die beiden Themen jeweils reden werde. Ich habe gedacht, ich schaue einfach mal. Aber ich glaube, das eine, was jetzt gleich kommt, wird das kürzere Thema. Und das ist auch sehr schön, weil es geht ums Küssen.
Oh, astronomisch küssen?
Ja, wenn man so will. Also wir machen jetzt keinen Podcast über Küssen und Beziehungen. Man, ja, wann war dein erster Kuss, Ruth?
Im Italienurlaub.
Sehr klischeehaft.
Ja, urklisch.
Was, im Strand bei Vollmond?
Nein, nein, ganz nein. Da war kein Strand. Es war eine Städtereise.
Ah ja. Okay, nein, aber wir reden nicht über diese Art von Küssen, sondern wir reden über einen astronomischen Kuss. Und zwar geht es um Pluto. Pluto, der immer noch kein Planet ist, ja, aber wer weiß, was Donald Trump jetzt macht, der will ja auch schon mit Grönland und Kanada irgendwie den USA einverleiben und den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenennen. Vielleicht nimmt der Pluto auch wieder als Planet und dann heißt der Planet Amerika und nicht mehr Pluto, oder?
Why not? Ja. Yeah.
Das geht um Pluto, der, egal ob er ein Planet ist oder nicht, darüber diskutieren wir heute gar nicht, egal was für eine Art von Himmelskörper er ist ein wahnsinnig interessanter Himmelskörper, insbesondere wenn man den Pluto sich im Kontext seines Mondes Charon anschaut. Und Mond ist ja fast schon untertrieben für dieses Objekt. Denn ja, Pluto hat einen Durchmesser von gut 2400 Kilometern und Charon ist auch nicht so klein. Charon hat einen Durchmesser von 1200 Kilometern, also ungefähr halb so groß wie der Pluto. Und vor allem, was die Massen angeht, ja, das Massenverhältnis von Pluto und Charon ist 0,1. Bei Erde und Mond ist es 0,01. Das Verhältnis der Massen von Erde zum Mond. Das heißt, Pluto und Charon sind fast ein Doppelhimmelskörpersystem, ja, also nicht irgendwie Planet Mond, sondern ein Doppelobjekt. Sowas kennen wir aus dem äußeren Sonnensystem. Da gibt's einige. Zum Beispiel, du nimmst Eris und Dysnomia, der Mond von Eris. Da sind wir auch bei einem Massenverhältnis von 0,01, also so wie bei Erde und Mond oder bei Quawa und Wayward. Das Quawa ist auch so ein Asteroid im äußeren Sonnensystem und sein Mond Wayward, die haben auch ein Massenverhältnis von 0,01 und Orcus und sein Mond Wand oder Fand, ich weiß nicht, wie man ausspricht, die haben tatsächlich ein Massenverhältnis von 0,14, also noch ärger als bei Pluto und Charon. Sind aber alle nicht so groß, also Orcus hat einen Durchmesser, einen Radius, Entschuldigung, von 415 Kilometer ungefähr, Quawa 550 Kilometer ungefähr, nur Eris ist annähernd so groß wie Pluto, ist irgendwie 10 Kilometer kleiner oder sowas. Also wir haben da draußen im äußeren Sonnensystem einen Haufen Objekte, die von Objekten umkreist werden, die deutlich größer sind, als man sich sonst so in hierarchischen Systemen wie bei Jupiter und seinem Mond oder sowas erwarten würde. Jetzt müssen die irgendwie entstehen, diese Objekte, man weiß nicht genau, wie die zu diesen großen Satelliten kommen. Pluto, Charon, die sind am besten studiert, weil da ist eine Raumsonde vorbeigeflogen, New Horizons, und hat die im Detail untersucht. Und deswegen kann man, wenn man sich den jetzt mal anschaut, Pluto und seinem Mond Charon, gut rausfinden oder hat eine gute Chance rauszufinden, wie das mit diesen großen eisigen Objekten im äußeren Sonnensystem ist. Klar ist, das muss irgendwas mit Kollisionen zu tun haben, weil das weiß man auch, also von selbst, so aus Zusammenballung von Material entsteht sowas eher nicht. Das muss irgendein Kollisionsprozess sein. Wie läuft der genau? Das ist die Frage. Und das kann man mit Computersimulationen klären und die hat man natürlich auch gemacht, aber bis jetzt war das immer so was man wahrscheinlich so Fluiddynamik nennen könnte. Also diese Objekte sind so als große Flüssigkeitstropfen, wenn man so will, simuliert worden im Computer. Man hat da einen so großen Blob, der ist dann der Proto-Pluto und ein großer Blob, der ist der Proto-Charon und dann hat man die beiden Blobs aufeinander clashen lassen und geschaut, was passiert und ob dann so ein Tropfen quasi übrig bleibt, der dann zu einem Mond werden kann.
Aber irgendwie ist jetzt auch nicht ganz so falsch, weil das war ja so früh, dass die kleinen Dinge waren nicht flüssig, ne? Also bei Erde, Mond ist es ja so, dass die da wahrscheinlich tatsächlich noch nicht ganz fest war, die Erde, ne? Bei dem Einschlag. Aber im äußeren Sonnensystem.
Ja, und genau das ist es, wovon diese aktuelle Arbeit handelt, die vom November letzten Jahres ist. Da hat man sich angeschaut, wie das jetzt genau ist mit der Festigkeit, mit der Flüssigkeit. Denn die haben ein Modell mit Materialstärke, wie es heißt, gemacht. Also nicht jetzt einfach diese üblichen Fluiddynamik-Sachen gemacht, sondern gesagt, okay, das ist zwar eine gute Näherung, aber das Zeug ist ja tatsächlich keine Flüssigkeit. Das ist nicht aufgeschmolzen. Und selbst wenn es aufgeschmolzen ist, dann ist es ja auch nicht so ein Wassertropfen, sondern es ist dann trotzdem irgendwie Gestein. Da gibt Scherkräfte, da gibt Spannungen und so weiter, die da irgendwie den Kollisionen entgegenwirken oder die der Verschmelzung entgegenwirken und sowas. Also das muss man alles berücksichtigen. Und die haben jetzt eine Simulation gebastelt, wo sie eben diese Materialstärke mit berücksichtigt haben. Also dass das wirklich eben Zeug ist da draußen, das sich so verhält wie Eis, wie Gestein, und haben dann die Simulation laufen lassen und zuerst mal die klassische Simulation, also einfach die Materialstärke ausgeschaltet und festgestellt, okay, wenn du dann so eine typische Situation hast, Pluto und Charon oder Proto-Pluto und Proto-Charon, dann verschmelzen die beiden Objekte. Ja, da kommt kein großer Mond raus. Aber wenn du dann diese Materialstärke einschaltest in der Simulation, also berücksichtigst, dass das wirklich ja Objekte sind, die zu gut 85% Gestein und 15% Eis bestehen, dann passiert tatsächlich etwas, nämlich dann bleibt ein Mond übrig. Und der Prozess läuft so ab. Da gibt es so eine kurze Kollision. Also natürlich musst du zuerst da ausprobieren, unter welchen Winkeln die kollidieren, mit welchen Geschwindigkeiten kollidieren. Das kann auch nicht jeder beliebige Wert sein, aber das lasse ich jetzt alles aus. Ich verlinke die Arbeit in den Shownotes. Da könnt ihr noch die Bilder der Simulation anschauen und so weiter. Ich fasse das jetzt nur kurz zusammen. Aber unter den richtigen Parametern kommt es zu einer kurzen Kollision. Also die treffen mal kurz aufeinander, dann bleiben die so eine Zeit lang aneinander hängen, so ein paar Tage lang, rotieren so ein paar Tage gemeinsam. Dann entkoppeln die sich und bilden danach ein Paar, das zusammenbleibt. Also die clashen zusammen, hängen so ein bisschen zusammen, so ein paar Tage, und dann flups der eine weg, aber nicht so weit und schnell, dass der Charon in dem Fall ganz entkommt, sondern bleibt gravitativ gebunden. Und dieser Vorgang, dieser Prozess heißt offensichtlich in der Fachsprache Kiss and Capture. Also zuerst küsst man sich kurz und dann löst man sich, bleibt aber zusammen.
Eingefangen, genau. Jeder braucht seinen Freiraum, das ist wichtig.
Genau. Und dieses Kiss and Capture Modell, das funktioniert eben besonders gut bei Pluto und Charon, wenn man berücksichtigt, dass die eben ja keine Flüssigkeitstropfen sind, was sie ja nicht sind, sondern eben tatsächlich felsige Objekte mit sehr viel Eis dabei. Und das hat man jetzt das erste Mal so wirklich gut simulieren können, dass man mit Kiss and Capture Pluto und Charon gut hinbekommt. Die Temperatur, die spielt da auch eine Rolle. Also wir diskutieren ja immer drüber, hat Pluto einen Wasserozean innen drin und so weiter. Das heißt natürlich, dass da auch eine bestimmte Temperatur im Inneren sein muss, sonst kriegst du keinen flüssigen Wasserozean unter der Eisschicht. Und wenn das zu warm ist, dann kommt genau das, was du vorhin gesagt hast, dann ist das Material immer mehr tatsächlich wie eine Flüssigkeit, wenn es zu warm wird, und dann funktioniert es nicht mehr. Also wenn man Pluto mit 300 Kelvin im Inneren annimmt, was man braucht, damit da wirklich so ein großer Wasserozean wäre, dann gibt's wieder kein Kiss and Capture, dann gibt's eine Verschmelzung. Mhm. Man braucht so 230 Kelvin, dann funktioniert es noch mit Kiss and Capture bei Pluto und Charon. Also es ist zumindest, wenn man das jetzt so interpretiert, dann nicht mehr ganz so wahrscheinlich, dass unter der Oberfläche von Pluto wirklich so ein großflächiger Wasserozean ist. Heißt nicht, dass da überhaupt nichts Flüssiges sein kann, aber jetzt so richtig so hin und her schwappen, eher nicht da drinnen.
Interessant. Das heißt, man kann von der Tatsache der Existenz von Pluto und Charon darauf schließen, was im Pluto drinnen oder unter der Oberfläche des Pluto vermutlich vor sich geht.
Man kann, ja, man muss es nicht tun. Es ist natürlich alles nicht unbedingt jetzt die härteste Evidenz, die man da bringen kann. Es ist natürlich eine Computersimulation, und man kann das auch anders zusammen simulieren. Also man würde sich sagen, okay, jetzt haben wir nachgewiesen und Pluto hat keinen Wasserozean. Das kann man da jetzt aus nicht schließen. Aber dass das zumindest ein Prozess ist, den man sich in Zukunft genauer anschauen muss, vor allem, weil die haben das dann auch mit Orcus und Wand gemacht, also dem zweiten System mit diesem hohen Massenverhältnis, und da funktioniert das auch wunderbar. Und bei diesem Kiss and Capture, da gibt es auch immer so kleinere Bruchstücke. Ich weiß nicht, wie man das dann jetzt im romantischen Modell interpretiert, so Spucketröpfchen, die wegfallen, keine Ahnung, wenn so ganz sehr, sehr feuchter Kuss ist. Also es gibt auch also kleinere Bruchstücke, die dann übrig bleiben. Also es ist nicht nur alles ein großes Objekt, was übrig bleibt. Und Pluto hat sowas ja. Pluto hat ja noch mehr Monde. Ich glaube, hat noch vier andere. Vier andere sind es noch, oder? Die Nyx, Hydra,
sind es, irgendwie so. Halbe,
wie die alle heißen. Aber
Styx, Nyx.
Styx, Nyx, Hydra und Kerberos, genauso heißen die. Und die würden in dem Modell auch gut rauskommen. Also vielleicht haben Pluto und Charon vor 4 Milliarden Jahren oder vor 4,5 Milliarden Jahren damals irgendwann ein bisschen rumgeknutscht, aber dann gedacht, nein, wir bleiben doch nicht fix zusammen, wir halten ein bisschen Abstand, aber wir bleiben schon noch zusammen.
Und es war ein messy Kiss.
Genau.
Ja. Spannend, ja. Aber was sollte die hohe, also wenn man sich überlegt, dass Pluto möglicherweise einen Wasserozean haben könnte, was sollte die hohe Temperatur quasi verursachen?
Naja, genau der Kuss. Also auch da passt es wieder sehr gut in die Metapher. Natürlich heizt sie das dann auf. Auch beim Kiss and Capture wird es ein bisschen hitzig.
Obwohl das schon so lang her ist.
Naja, da kann viel Gespräch werden. Du hast natürlich auch radioaktive Elemente im Inneren von Pluto. Der ist groß genug dafür, dass da was drin ist, dass das bleibt.
Ja, interessant, ja. Und dass es Wasser gibt, dass es flüssiges Wasser unter der Oberfläche gibt, ist ja klar, weil man ja auch diese Fontänen da irgendwie beobachtet hat, ne?
Genau, ja. Also das kann ja auch sein, dass es nicht unbedingt flüssiges Wasser sein
Ozean.
Muss. Ja, sondern kann auch sein, kann ja was kurzfristig aufschmelzen. Sowas geht ja auch. Aber dazu bin ich zu wenig Planetologe, um das genau sagen zu können. Ich habe jetzt nur diese eine Arbeit da gelesen und fand das recht interessant, vor allem, weil es auch lustig ist mit dem Kiss and Capture.
Ja, total. Pluto, immer wieder spannend, sorgt immer wieder für Neuigkeiten und das am wenigsten Spannende über Pluto ist er ein Planet oder nicht?
Ganz genau, ja, das ist vollkommen wurscht. Es ist einfach ein spannender Himmelskörper und total, wie man den nennt, ist komplett egal.
Ja.
So, das zur Einleitung. Und jetzt kommt ein Thema, wo ich ein bisschen in deinem üblichen...
In meinem Teich gefischt hast, okay.
Ja, gewildert habe. Denn was ich heute mir als Hauptthema rausgesucht habe, ist etwas, was eh in allen Medien aufgetaucht ist. In unserer Telegram-Gruppe wurde es auch diskutiert. Es geht um Supernova-Explosionen. Es geht um eine Facharbeit mit dem beeindruckenden, dramatischen Titel Supernova Evidence for Foundational Change to Cosmological Models. Also Evidenz bei Supernova für einen grundlegenden Wandel in den kosmologischen Modellen. Oder wie es eine Zeitung geschrieben hat, dunkle Energie soll eine Täuschung sein.
Ah ja, alles klar. Ja, ich habe es nur mit einem halben Auge irgendwie nebenher registriert und habe mir gedacht, na, ich bin auf Urlaub. Ja. Dunkle Energie kann mich mal.
Ja, das könnte eine Zusammenfassung von dieser Arbeit sein. Die dunkle Energie kann uns mal. Nein, es geht um was ganz anderes. Nein, es geht nicht nichts anderes, aber es geht um etwas, was deutlich wissenschaftlicher ist und deutlich interessanter ist. Ich habe mir das tatsächlich dann im Detail angeschaut. Ich habe zuerst gedacht, okay, ich schaue mal das kurz an, dann nehme ich das als Einleitung. Aber dann habe ich es mir doch so lange anschauen müssen, bis ich verstanden habe, dass ich gedacht habe, okay, dann erzähle ich es gleich ausführlich, damit es andere vielleicht auch verstehen. Und jetzt sind wir da bei dem Thema Timescape versus dunkle Energie.
Timescape?
Ja. Weißt du, was Timescape ist?
Nicht ganz. So wie eine Landschaft, aber mit Zeit statt mit Raum.
Das ist eine gute Erklärung. Das hätte mir einfallen sollen.
Nein. Endlich mal.
Ja, fangen wir mal grundlegend an. Ja? Wir haben ein Universum. Und das Universum, das ist so ein Grundsatz, das ist homogen. Also zumindest auf sehr, sehr großen Skalen. Ich kann wenn ich einen gigantischen Schöpflöffel hätte, ja, und von außen mit diesem gigantischen Schöpflöffel was aus dem Universum rausschöpfe, dann habe ich da, egal wo ich den Löffel reinstecke, immer dasselbe drin. Ja, halt immer ein Schwung gigantische Galaxienhaufen plus ein Schwung große Löcher.
Und ja, ist wurscht, und wo die Farbe ist immer die eines kosmischen Kaffees.
So ungefähr, ja. Also das heißt, das Universum ist homogen auf großen Skalen. Wir haben halt unsere Materie, die ganzen Sterne in Galaxien organisiert, die Galaxien in Galaxienhaufen, die Galaxienhaufen in Galaxien-Superhaufen, die Galaxien-Superhaufen in diesen Filamenten, die sich durchs Universum erstrecken und dazwischen diese gigantischen Leerräume, die Voids. Das ist auf der allergrößten Betrachtungsskala schaut das Universum überall so aus. Auf kleinen Skalen ist es natürlich ganz anders. Ja, also wir sitzen im Inneren einer Galaxie, der Milchstraße, und daneben ist noch eine andere Galaxie, die Andromeda-Galaxie, und dann noch ein Haufen kleinerer Galaxien, aber da kommt schon wieder lang nichts, und dann kommt der nächste Galaxienhaufen, und wenn wir ein bisschen rauszoomen, dann haben wir mehrere solche Galaxienhaufen mit noch mehr nichts dazwischen. Also auf kleineren Skalen ist das Universum doch inhomogen. Mhm. So, und jetzt haben wir unser klassisches kosmologisches Modell, das Lambda-CDM-Modell. Über das haben wir auch schon öfter geredet. Das ist so dieses klassische Modell, eben Urknall, Expansion. Expansion beschleunigt sich durch dunkle Energie und die Materie ist eben normale Materie und dunkle Materie. Das ist alles, was im Lambda-CDM-Modell drinsteckt. Aber der Punkt, der uns hier interessiert, ist jetzt die dunkle Energie, also dieses Phänomen, was wir in den 1990er Jahren entdeckt haben, nämlich, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Das Universum dehnt sich aus, das wissen wir, steht außer Frage, aber wir haben festgestellt, diese Expansion wird im Laufe der Zeit immer schneller und schneller. Und wir wissen nicht, warum das so ist und was dafür verantwortlich ist, aber wir haben gesagt, das, was verantwortlich ist, nennen wir dunkle Energie. Mhm. Diese dunkle Energie steckt im klassischen Modell unseres Universums drin. Das ist das Lambda-CDM-Modell und das ist wichtig. Das Lambda-CDM-Modell sagt auch, diese Inhomogenität auf kleinen Skalen ist wurscht. Die mittelt sich raus, mehr oder weniger. Es ist egal, dass das Universum halt auf kleinen Skalen mal mehr mit Materie bevölkert ist, mal weniger. Auf großen Skalen mittelt sich das raus, ist egal, spielt keine Rolle. Das steckt im Lambda-CDM-Modell drin. Gibt aber auch andere Modelle und andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, nein, das ist gerade nicht wurscht. Es gibt nämlich etwas, das sich Back-Reaction nennt. Und diese Back-Reaction, das ist im Wesentlichen die Wirkung dieser lokalen Ungleichheiten aufs große Ganze. Also die sagen, weil es auf kleinen Skalen unterschiedlich ist, mittelt sich das am Ende nicht raus, sondern hat eine Wirkung, die auch relevant ist, wenn man das Universum als Ganzes betrachtet.
Okay.
Das ist Back-Reaction. So, und das sind die beiden unterschiedlichen Ansichten. Und man kann auch argumentieren, wie das funktionieren soll. Nämlich, stellen wir vor, wir haben so einen großen Leerraum, so ein Void, da ist logischerweise weniger Materie drin, sonst wäre es kein Leerraum. Und weil die Materie in diesem Leerraum weniger vorhanden ist, gibt es auch weniger Gravitationskraft, die den Raum da zusammenhalten könnte. Das heißt, dieser Leerraum expandiert schneller.
Ja.
Und wenn man jetzt sagt, okay, das mittelt sich nicht raus, dann bleibt mir von diesen Leerräumen eine effektive Beschleunigung übrig, wenn ich das Universum als Ganzes betrachte. Lambda-CDM sagt, okay, das mittelt sich raus, weil in den dichteren Regionen, da ist natürlich mehr Gravitationskraft, die die Expansion bremsen. Und wenn man sagt, okay, wir haben im Mittel überall dichtere Regionen, weniger dichte Regionen, das mittelt sich raus, dann ist das wurscht. Aber wenn man sagt, nein, das mittelt sich nicht raus, die Voids dominieren das Ganze, dann bleibt mir eine Kraft übrig, die eben so ausschaut wie eine Beschleunigung der Expansion. Und das könnte man nehmen, um dunkle Energie zu erklären.
Okay.
Ja, und es hat im Jahr 2000 auch ein Herr Thomas Buchert oder Thomas Buchert, keine Ahnung, wo der herkommt. Thomas Buchert hat auch Gleichungen aufgestellt, wie man tatsächlich das vernünftig kosmologisch wissenschaftlich untersuchen kann. Das heißt, wie man das ganze Universum anschauen kann unter Berücksichtigung der Auswirkungen so einer ungleichförmigen Verteilung der Materie. Die habe ich mir jetzt nicht im Detail angeschaut und Ben hätte es eh nicht verstanden. Aber das war ein wichtiger Punkt für diese ganze Forschungsdisziplin, weil mit diesen Buchert-Gleichungen kann man jetzt eben auch Modelle eines klumpigen Universums untersuchen. Also wirklich schaut, okay, wir sagen jetzt, das Universum ist so klumpig und dann mittelt sich das raus oder mittelt sich nicht raus und so weiter. Und dann kann man schauen, wie sich das aufs Universum im Ganzen auswirkt. Und da hat man dann angefangen, auch so ja, inhomogene Kosmologien untersuchen zu können. Und einer, der das sehr, sehr exzessiv macht, ist ein gewisser David Wiltshire aus Neuseeland. Und der, ich weiß nicht, ob er es wirklich erfunden hat, das Timescape, die Timescape-Kosmologie, oder ob er es nur sehr intensiv erforscht hat, so genau habe ich jetzt die Historie nicht angeschaut, aber von dem und seinen MitarbeiterInnen ist auch die aktuelle Arbeit, um die es gehen wird, und der hat zu dem Thema ja einen ganzen Haufen Dutzend Sachen geschrieben. Also ich sage jetzt mal, von ihm stammt die Timescape-Kosmologie, und wie du richtig gesagt hast, hat das was mit der Zeitlandschaft zu tun. Denn wir haben jetzt nicht nur die Materie, die da rumliegt oder nicht rumliegt, sondern wir haben auch Albert Einstein. Gut, der liegt auch irgendwo rum.
Der liegt aber da rum.
Auch ja, an einem Ort, aber nicht überall im Universum. Aber Albert Einstein, der hat sich ja überlegt, wie Materie und Zeit zusammenhängt. Und seit Einstein wissen wir, dass die Zeit langsamer läuft, wenn ein Gravitationsfeld sehr stark ist. Also eine Uhr im leeren Raum läuft schneller als eine Uhr mitten in einer Galaxie drin. oder eine Uhr, die in einer Galaxie ist, die in einem Leerraum drin sitzt, läuft schneller als eine Uhr in einer Galaxie, die mit einem Galaxienhaufen drin sitzt. Und laut Wiltshire kann es Unterschiede von bis zu 38% geben.
Ui.
Also zusammengefasst jetzt alles, was ich erzählt habe. Die Backreaction, also diese Wirkung der lokalen Inhomogenität auf das große Ganze, diese Backreaction, sorgt dafür, dass die Zeit in Voids, in den Leerräumen schneller läuft und in den Clustern, in den Galaxienhaufen langsamer läuft. Also wir haben wirklich eine unterschiedliche Zeitlandschaft, ja, also eine Timescape, wo die Zeiten unterschiedlich laufen und deswegen schaut das so aus, wenn wir jetzt Supernova-Explosionen betrachten und anhand des Verlaufs der Supernova und anhand der Helligkeit der Supernova die Entfernung berechnen wollen, was wichtig ist, wenn wir die dunkle Energie verstehen wollen oder die Expansion des Universums verstehen wollen. Deswegen schaut das so aus, als wären Supernova weiter weg, als sie es wirklich sind, weil so ein Beobachter in einer dichteren Region, wo die Zeit langsamer vergeht, wird das Universum unterschiedlich expandieren sehen als ein, also im Vergleich zu einem Beobachter, der in einer Void drin sitzt, wo die Zeit schneller verläuft. Und wenn wir das alles irgendwie zusammenmitteln und, wie gesagt, davon ausgehen, dass es diese Backreaction gibt und davon ausgehen, dass die Voids das dominieren, dann kommt da am Ende eine scheinbare Beschleunigung, beschleunigte Expansion des Universums raus. Das ist in einfachen Worten, so einfach, wie es ich noch verstanden habe, in einfachen Worten erklärt die Timescape-Kosmologie.
Okay, ich finde also sehr interessant, aber es riecht mir ein bisschen nach hingebogen. Ne? Es riecht mir ein bisschen nach, ui, wie könnte man jetzt irgendwie besonderes Aufsehen erregen, indem man natürlich die dunkle Energie als nicht notwendig entlarvt quasi. Mhm. Und dann sagt man, ha, wie könnte man das jetzt sonst noch erklären, wenn das so wäre, wenn das so wäre, wenn das so wäre, wenn das so wäre und das und das und das, dann würde das möglicherweise unter bestimmten Voraussetzungen dazu führen, dass man die dunkle Energie gar nicht braucht, ne? Es ist so a posteriori, ja, hingebogen. Ich meine, ich weiß nicht, das wäre jetzt mal mein erster Eindruck von dem Ganzen.
Kann man durchaus so sehen. Also das würde ich jetzt nicht mal widersprechen. Also ich habe jetzt bis jetzt eigentlich nur die Historie erklärt, also noch nichts zur neuen Forschung gesagt.
Und es ist aber natürlich auch so, dass man schauen kann, also dafür müsste es ja wesentlich mehr Voids oder wesentlich mehr leeren Raum als irgendwie gefüllten Raum geben, damit die Expansion da quasi so überwiegt, oder?
Genau.
Also damit, ne? Und da kann man ja schauen, passt das? Wir kennen ja quasi die Struktur des Universums mittlerweile, die großräumige Struktur des Universums kennen wir ja mittlerweile eigentlich ganz gut, ne?
Genau, und dazu werden wir auch noch kurz kommen, wenn wir uns jetzt anschauen, was da tatsächlich passiert ist. Also wie gesagt, ich habe am Anfang den Titel dieser Arbeit genannt, Supernova Evidence for Foundational Change to Cosmological Models, ist im Dezember 2024 erschienen, also noch ganz frisch. Und da geht's genau das. Die haben sich den Pantheon Plus Supernova Datensatz genommen. Kommt mir so vor, als hätten wir den schon mal irgendwo besprochen gehabt, aber
bestimmt.
Ist auch nicht so wichtig. Also es geht deswegen um Supernova bei diesen ganzen Expansion- und dunklen Energiesachen, weil Supernova-Explosionen unser ja fast einziges direktes Beobachtungsinstrument sind, wenn wir wissen wollen, wie das Universum expandiert. Weil Supernova-Explosionen sind wahnsinnig hell. Die können wir auch noch in wahnsinnig großer Entfernung sehen. Und wahnsinnig große Entfernung heißt ja, das Licht hat wahnsinnig lange bis zu uns gebraucht. Und wir sehen also etwas aus ferner Vergangenheit und können deswegen auch sagen, okay, wenn wir die Supernova sehen, wo das Licht 5 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht hat, dann sehen wir das Universum von vor 5 Milliarden Jahren und können aus den Supernova-Daten ableiten, wie schnell das Universum vor 5 Milliarden Jahren expandiert hat. Und wenn wir das für Supernova-Explosionen in allen möglichen Entfernungen machen, kriegen wir so ein Bild, wie schnell das Universum sich zu unterschiedlichen Zeiten ausgedehnt hat. Das ist der Grund, warum wir hier immer mit Supernova-Daten arbeiten müssen, wenn wir sowas untersuchen wollen. Und in diesem Pantheon Plus Datensatz, da sind 1535 Supernova-Explosionen drinnen und die neue Arbeit beschäftigt sich eben mit einer neuen statistischen Analyse dieser Daten. Und zwar ist es eine Analyse, wo man einerseits das klassische Lambda-CDM-Modell mit dunkler Energie getestet hat, andererseits auch eben dieses Timescale-Modell. Und diese Analyse war auch sehr komplex, habe ich auch nicht hundertprozentig verstanden, wie das abläuft. Auf jeden Fall wichtig war, dass sie einen kosmologieunabhängigen Ansatz gewählt haben, haben sie geschrieben. Das heißt, die Daten, die da rauskommen, muss man auch mal irgendwie aufarbeiten und so weiter und irgendwie verarbeitbar machen, interpretieren, wenn man so will. Und da wird oft schon mal ein bestimmtes Modell vorausgesetzt. Und das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich unterschiedliche Modelle vergleichen will. Das heißt, die haben die Daten halt so roh wie möglich genommen und dann sogenannte Base-Faktoren berechnet. Es geht im Wesentlichen bei diesen Base-Faktoren darum, zu schauen, wie wahrscheinlich ein Modell korrekt ist, wenn bestimmte Parameter in dem Modell bestimmte Werte haben, die man beobachtet hat. Also vereinfacht gesagt, ich kann halt damit herausfinden, wie gut die Evidenz für ein Modell ist. Also ich stecke das da rein und dann kriege ich irgendwie eine statistische Zahl raus, die mir sagt, okay, so gut passen meine Daten zu dem Modell. Und das kann man dann vergleichen. Und wenn man diesen Base-Faktor hat, der so, wenn er positiv ist, dann gibt's Evidenz für das Modell. Wenn er 10 ist, dann gibt's starke Evidenz. Ab 100 sagt man sehr starke Evidenz und so weiter. Also ist ein statistisches Verfahren, wo man dann rauskriegen kann, wie gut Parameter zu einem bestimmten Modell passen. Und die haben jetzt einfach geschaut, okay, was passt jetzt besser zu den Daten? Lambda, CDM oder Timescape mit diesem Supernova-Datensatz. Sie haben gefunden, im lokalen Universum, also das, was ich in unserer Umgebung, in unserer Gegenwart ist, da gibt es eine sehr starke Evidenz für das Timescape-Modell. Wenn wir uns das junge Universum anschauen, ja, also bei hohen Rotverschiebungen, und hoch heißt in dem Fall größer als 0,08 ungefähr, also ist jetzt nicht ganz das frühe Universum, aber ja, halt, ja, weiter weg, da ist die Evidenz für die Timescape-Kosmologie immer noch da, aber moderat, und dazwischen ist kein wirklicher Unterschied.
Moment, Rotverschiebungen von 0,08?
Stand da so drinnen, ja.
Das ist auch noch quasi lokal.
Ja, aber sie haben halt sehr lokal. Also sie haben einmal sehr lokal und dann einmal immer noch lokal. Also
so semi-lokal, ja. Okay.
Genau. Aha. Und es ist jetzt keine Überraschung, dass Timescape im lokalen Universum besser ist, weil das Timescape-Modell ist ja gerade gemacht, um diese inhomogenen lokalen kosmischen Strukturen zu beschreiben. Ja, also da ist es logisch, dass es da besser ist. Und bei den weiter entfernten, wenn wir uns jetzt die höheren Rotverschiebungen das weiter in der Vergangenheit anschauen, da ist halt Timescape nur ein bisschen besser. Also muss jetzt auch nichts heißen. Es ist schon besser, aber wie gesagt, es ist halt trotzdem Statistik. Und jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ja, ein kritischer Parameter in dieser Timescape-Kosmologie ist der Anteil des Universums, der voll nix ist.
Mhm.
Oder leer. Das ist ein besserer Begriff als voll nix.
Voll mit nix, okay.
Ja. Und der kommt, also den muss man natürlich auch, der kommt auch aus dieser Analyse raus und der liegt bei 0,7, also 74%. Und sie schreiben in der Arbeit zumindest, dieses Ergebnis ist konsistent mit anderen Beobachtungen, so dem kosmischen Mikrowellenhintergrund oder den Gravitationslinsen zum Beispiel. Also auch das passt.
Mhm.
Womit wir jetzt die dunkle Energie abgeschafft haben.
Okay.
Zumindest ist das, was viele Medien so geschrieben haben. Also
was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist diese Timescape-Geschichte mit den Supernova-Orten. Also es geht darum, dass die Supernova auch eben teilweise in leeren Gebieten und teilweise in vollen Gebieten passiert sind und sich daraus ein Unterschied ergibt zu dem quasi Standardmodell, wo man halt nicht von einer relevanten Zeitverzerrung ausgeht, oder?
Ja.
Also Supernovae sind ja auch nur dort, wo viel Zeug da ist, weil wenn eine Supernova explodiert, bedeutet das, dass da vor kurzem erst viele neue, schwere Sterne entstanden sind. Ne?
Mhm.
Und obwohl, nein, bei den Supernovae nicht, weil das sind ja 1a Supernovae. Okay, I take it back.
Ist okay, aber ist
halt nochmal kurz nachgedacht.
Man muss da länger drüber nachdenken und wenn.
Auf jeden Fall können Supernovae nur dort passieren, wo jetzt nichts ist, ne? Also das geht gar nicht.
Kein Stern, der in der intergalaktischen Leerraum sitzt als einzelner Stern. Natürlich nicht. Also geht es wirklich so um halt isoliertere Galaxien und weniger isoliertere Galaxien, wenn man so will.
Okay, und man nimmt mal an, dass das irgendwie, oder nimmt man da gar nichts an, weil man, wenn man annimmt, dass die eher in einem quasi volleren Gebiet passieren oder dass es quasi gleich verteilt ist über die Strukturen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Supernova passiert, ist quasi gleich verteilt über alle Strukturen. Das ist die Annahme dann wahrscheinlich.
Ich habe es jetzt so genau, habe ich das im Artikel nicht gelesen oder nicht verstanden, aber sie haben halt probiert, so wenig Annahmen wie möglich zu treffen und halt einfach nur die Beobachtungsdaten da jetzt auszuwerten.
Okay. Ja klar, weil wenn man dann irgendeine Verteilung der Supernovae annimmt, dann ist das ja auch schon ein kosmologisches Modell. Aber auf der anderen Seite macht es halt dann vielleicht auch Sinn, eine bestimmte Verteilung der beobachteten Supernovae anzunehmen, weil die halt auch nur an bestimmten Orten passieren. Also ist ja so eine Annahme jetzt vielleicht auch gar nicht so, wie soll ich sagen, ja, realitätsfern.
Ja, und wie gesagt, also die dunkle Energie ist natürlich noch lange nicht abgeschafft. Deswegen.
Ist das jetzt natürlich so, ist das jetzt irgendwie so ein Ding, was man liest und sich denkt, okay, klingt irgendwie jetzt nicht total unplausibel, aber es kann im Endeffekt niemand überprüfen, weil um das quasi zu nach, also nicht niemand, aber wir nicht, weil um das nachzurechnen und das zu verstehen, was genau die da gemacht haben, muss man wahnsinniger Kosmologe sein.
Ja, ja, ungefähr. Aber natürlich kann man sich trotzdem informieren. Das habe ich auch gemacht. Also es, je nachdem, welche Medien man konsumiert, haben die Leute, die den Artikel geschrieben haben, selbst auch nochmal rumgefragt. Und wie gesagt, erstmal sowas wie die dunkle Energie schafft sich nicht so schnell ab. Ich meine, das ist was, da haben wir jetzt auch schon bald seit irgendwie 30 Jahren Daten gesammelt dazu, die alle sehr gut passen. Da kann man sich einfach sagen, ja, dann hier Timescape, ein Paper, eine Statistik und jetzt ist die dunkle Energie weg. So schnell geht's nicht. Vor allem, weil ja auch diese Timescape-Geschichte nicht neu ist. Ich habe gesagt, das hat so im Jahr 2000 angefangen. Also da sind wir auch schon lang dabei. Und es gibt so die wahnsinnigen Kosmologen, die du gerade erwähnt hast. Da gibt's einen zum Beispiel, Ethan Siegel heißt der. Der ist ein Kosmologe. Aber Wahnsinniges kann ich nicht sagen. Aber er schreibt sehr gut. Er schreibt auch sehr gute populärwissenschaftliche Texte und Bücher. Unter anderem über Kosmologie und der hat sich durchaus ausführlich, wissenschaftlich auch forschend mit Timescape beschäftigt und hat auch einen ausführlichen Text geschrieben zu dieser neuen Forschung, die stelle ich auch in den Shownotes den Link. Und da hat er im Wesentlichen gesagt, ja, erstens mal, die Idee ist die ist jetzt nichts, wo man sagen kann, kompletter Schwachsinn, kann nie sein. Mhm. Natürlich ist das eine Idee, die plausibel ist. Das basiert alles auf bekannten Gesetzen, Albert Einstein und so weiter. Also das ist ja nichts, was sie irgendwer aus dem Hintern gezogen hat, sondern durchaus was deutlich jetzt wissenschaftlich, eine wissenschaftliche Hypothese ist, ja, eine ganz normale wissenschaftliche Hypothese, also durchaus plausibel. Aber wenn man sich genauer anschaut, sagt Ethan Siegel, ist das Universum nicht so klumpig, wie es sein sollte, damit es funktioniert.
Also ja, weil das muss ja ein Riesenunterschied dann sein, ja, zwischen diesen Leerräumen und den...
Genau. Das es braucht, also sonst wäre halt diese Back-Reaction nicht so groß, wie sie sein müsste für das Funktionieren des Timescape-Modells. Und Ethan Siegel sagt ihm, ja, das funktioniert halt nicht so gut, wie man glaubt. Außerdem sagt er, dieses Timescape-Modell, das kann nicht so viel erklären wie das klassische Lambda-CDM-Modell. Also mit Lambda-CDM kannst du auch den kosmischen Hintergrund rausrechnen. Also nicht rausrechnen, du kannst aus dem Lambda-CDM-Modell kommt dir die kosmische Hintergrundstrahlung so raus, wie sie sein sollte. Die Baryonis-akustischen Oszillationen, die wir hatten und so weiter. Also das kommt alles raus, das kann Timescape nicht. Das ist ein bisschen so wie bei der dunklen Materie, wo wir auch immer die haben, die einen sagen, ja, das ist eine unbekannte Art von Materie, die anderen sagen, ja, das ist wir brauchen eine Modifikation des Gravitationsgesetzes, also diese MOND-Hypothese, Modified Newtonian Dynamics, und das ist auch so, mit dem Teilchenansatz kann ich viel mehr erklären, als mit der modifizierten Newtonschen Dynamik, da kann ich auch was erklären, aber nicht so viel mit dem anderen Modell. Was nicht heißt, dass das eine Quatsch ist und das andere nicht.
Es ist halt wie immer so, dass diese großen Behauptungen auch große Beweise oder Evidenz zumindest erfordern. Ne?
Genau. Und wer hat das gesagt? Wo ist das Zitat? Letzte Folge?
Sagan. Genau. Carl Sagan.
Genau. Außergewöhnliche Behauptungen brauchen außergewöhnliche Belege, ist von ihm.
Ja. Na, und da ist schon echt was dran, ne? Ja. Weil, also natürlich ist es spannend, sich diese Dinge anzusehen, aber es ist immer so, man hat immer so das Gefühl, die Wissenschaft ist so ein träger Betrieb, ja, und dann kommen diese, nennen wir sie jetzt mal Rogue Scientists, also die irgendwelche außergewöhnlichen Ideen haben, kommen daher und sagen, hey Leute, vielleicht ist es ja gar nicht so, sondern so und so. Und dann ist dieser wissenschaftliche Betrieb so träge und nicht einmal nur träge, sondern sogar fast absichtlich dem entgegenwirkend, ja, also extrem konservativ und möchte nicht, dass es anders ist oder es wird dann diese neue Idee wird dann irgendwie absichtlich totgeschwiegen oder nicht gewürdigt oder so. Es ist fast so wie bei der sogenannten Alternativmedizin, ne? Wo man dann auch vorsichtig sein muss. Da kommt dann auch, hey, ich habe jetzt dieses Ding hilft total gegen die und die Krankheit. Nur die Schulmedizin, haha, Schulmedizin, möchte aus irgendeinem Grund nicht, dass das propagiert wird. Man kommt da irgendwie, und ich weiß, ich bewege mich schon wieder auf das dünne Eis hinaus, aber so ist es leider, Leute. Man kommt da sehr schnell bei solchen Sachen in diese Verschwörungsdynamik, möchte ich es jetzt mal nennen, hinein, ne? Und das ist ein bisschen gefährlich.
Also in dem Fall braucht man sich da jetzt keine Sorgen machen.
Nein, also die Leute hier, weil da geht es ja um nichts, Gott sei Dank.
Nein, das nicht, aber ich wollte sagen, also auch die Leute, die da dabei sind, das sind jetzt keine Spinner. Also der David Wiltshire ist schon ein seriöser Wissenschaftler von der Uni Neuseeland, hat auch, wie gesagt, seriös publiziert, genauso die anderen, die da mit waren. Also da sind Leute hier von der Uni in Heidelberg zum Beispiel mit dabei, Antonia Seifert ist Hauptautorin und andere von hier Universität Canterbury und so weiter. Also das sind jetzt, ist jetzt keine Spinnerarbeit, veröffentlicht ist es auch in einem komplett seriösen wissenschaftlichen Journal, in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Also das ist seriöse wissenschaftliche Forschung, die da stattfindet. Sie ist halt nur einerseits wie üblich von den Medien ein bisschen übertrieben dargestellt, aber tatsächlich auch von Forschungsseite. Also die Pressemitteilung fängt auch mit der Überschrift an, Dark Energy doesn't exist, so can't be pushing lumpy universe apart. Ja, also das ist die Überschrift der Pressemitteilung. Und der David Wiltshire ist schon einer, so wie auch die Proponenten jetzt dieser der zurückzudrückten Materie, der Mondhypothese, die sind halt sehr hartnäckig, die haben ihr Thema und der Wiltshire schreibt auch schon, das ist nicht der erste Artikel, den er geschrieben hat über Timescape, also der Wiltshire hat, ich weiß es nicht, der Ethan Siegel hat eine ganze Liste von Papern, die der Wiltshire geschrieben hat, hier 2005, 2007, 2011, 2011, 2017 und dann jetzt irgendwie drei Stück 2014, wo er im Wesentlichen nicht immer dasselbe geschrieben hat, aber halt ja immer Timescape ist besser als Lambda CDM, wegen dem. Und dass der Rest der Community da nicht ganz so mitgeht, muss jetzt nicht heißen, dass es das Quatsch ist, aber es schadet nichts, wenn es Leute gibt, die hartnäckig sind. Es schadet nichts, wenn die ganzen Leute ihre Mondhypothesen weiter untersuchen. Es schadet überhaupt nichts, wenn Leute die Timescape-Kosmologie weiter untersuchen. Das ist alles vernünftige Forschung, aber das weiß die Wissenschaft ja auch. Also wer in der Wissenschaft ist, weiß das ja auch. Es ist halt immer von medialer Seite ist es ja immer so, da muss alles immer all or nothing sein. Ja, neue Arbeit macht das und pumpt und jetzt ist die dunkle Energie widerlegt. Fertig. Und dass da irgendwie wie viel dahinter steckt und so weiter, dass das eben, wie du gesagt hast, ein träger Prozess ist, wird da selten entsprechend berücksichtigt. Das haben auch nicht alle Medien so. Im Standard, da kommt zwar die Überschrift, dunkle Energie soll eine Täuschung sein, die auf Zeitverzerrung beruht, die jetzt nicht falsch ist. Es ist ja nicht okay, die Überschrift. Aber die haben zumindest dann noch andere Leute interviewt und gefragt, was die davon halten. Unter anderem Josef Bradler, kannte ich noch nicht den Namen, aber ist anscheinend Österreichische Akademie der Wissenschaften, Hochenergiephysik und Experte für das dunkle Universum. Und der hat gesagt, ich zitiere, es wäre außergewöhnlich, wenn Strukturen auf kosmisch vergleichsweise kleinen Skalen die globalen Expansionseigenschaften des Universums derart dramatisch beeinflussen könnten. Also er hat da sehr diplomatisch den ja vermutlich größeren Konsens in der wissenschaftlichen Community formuliert, dass das Universum nicht so beschaffen ist, wie es sein müsste, damit das Timescape-Ding sie wirklich funktioniert.
Ja, und es kann ja sein, dass es einen Beitrag dazu hat, ne? Also es ist ja meistens so, dass dann weder das eine ganz stimmt noch das andere, sondern dass es irgendwie, vielleicht ist da ja irgendwie was dran und vielleicht muss man das quasi mit einberechnen, um die Eigenschaften der dunklen Energie besser zu verstehen. Mhm. Natürlich. So wird's vermutlich sein, ne?
Ja.
Aber jo.
Und der hat auch gesagt, was auch richtig ist, die Natur der dunklen Energie zu verstehen, ist enorm wichtig und neue Ansätze und empirische Tests sind sehr willkommen. Ja, also sollen gerne weiter forschen in Neuseeland, aber keine Pressemitteilungen rausschmeißen, wo drin steht, sie haben jetzt irgendwas abgeschafft, wenn es nicht so ist. Und das Gute ist ja, wir werden ja auf jeden Fall neue Ansätze kriegen und auch empirische Tests und wir werden vor allem neue Daten kriegen, denn wir haben ja ein Ding im Weltall, das gerade heftig dabei ist, genau die Daten zu sammeln, die wir brauchen, wenn wir die Natur der dunklen Energie verstehen wollen, nämlich Euclid, das tolle Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumagentur und sind noch dabei, Daten zu sammeln, aber sie haben im Herbst 2024 schon mal ein bisschen was veröffentlicht, so ein Sneak Preview, wenn man will. 1% des komplett geplanten Surveys haben sie veröffentlicht, also ein Bild, wenn man so will, wo 1% dessen drauf ist, was sie vorhaben. Und auf dem einen Bild waren schon mal 14 Millionen Galaxien drauf. Also da kommt noch einiges raus. Und das ist explizit dazu da, diese Mission, um die dunkle Energie zu verstehen. Also das ist jetzt irgendwie kein Nebenprodukt, was da rausfallen will, das ist das hauptsächliche Missionsziel von Euclid. Da, wenn wir es da nicht rauskriegen, dann ja, ja haben wir es nicht rausgekriegt, kann man auch nichts machen.
Dann haben wir es nicht rausgekriegt. Naja, es sind noch 5 Jahre, noch 4 Jahre.
Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie lange Euclid geplant ist.
6 Jahre Missionszeit, wenn mich nicht alles täuscht. Aber also ein paar Jahre sind es noch.
2030 ist Ende der Primärmission.
Okay. Ein paar Jahre sind's noch, aber da wird jetzt in den nächsten paar Jahren wird da vieles auf uns zukommen, was genau so klingen wird mit, ist das so? Deutet das darauf hin, das? Und yeah, ist es? Und weil es einfach noch, es werden jetzt irgendwie, es gibt einen nächsten Datenrelease, ne? Man tastet sich da schon so heran. Und das ist ja auch gut so. Das soll ja auch so sein. Die Leute sollen schon ihre Modelle, ist ja eh auch schon alles quasi mit simulierten Daten quasi überprüft worden, ob die Rechenpipelines, ob die Modelle dann irgendwie funktionieren, was kommt dabei raus, dann haut man mal den ersten Datenrelease da durch seinen Algorithmus und dann kommt schon mal das und das raus. Aber es sind halt noch die Fehler irgendwie groß, weil halt noch weniger Daten da sind und so wird man sich dem quasi annähern, was dann im Endeffekt rauskommt. Müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, ja.
Es ist im Prinzip so, wie es beim James Webb Teleskop auch war. Da war ja auch, nachdem die ersten Daten rausgekommen sind, diese Galaxie ist älter als das Universum, ja, aber ja, diese Galaxie stellt unsere Naturgesetze in Frage und so weiter. Es ist halt, ja, wir sehen halt neue Sachen, die wir noch nicht komplett verstehen. Und das dauert bis wir es verstanden haben. Und vielleicht kommt irgendwas raus, was unsere Auffassung der Naturgesetze in Frage stellt. Oder wir verstehen einfach Dinge besser.
Wir verstehen dann immer Dinge besser, ne? Das ist immer die Konsequenz eigentlich, oder?
Ja. Und wenn ihr helfen wollt übrigens, Dinge besser zu verstehen, man kann auch mit den Euclid-Daten mitarbeiten, mithelfen. Es gibt auch da ein Citizen Science-Projekt, den Galaxy Zoo, wo ihr eben mit allen möglichen Daten, aber eben auch mit Euclid-Daten selbst euch beteiligen könnt an der Auswertung und dann helfen könnt, einerseits den Algorithmus zu trainieren, der dann später die echten Daten auswerten wird, weil es werden ja viele sein. Also wenn man so ungefähr 100 Gigabyte pro Tag fallen da an. Also das kann man dann nicht mehr, selbst mit Citizen Science vermutlich nicht mehr vernünftig auswerten. Da brauchst du dann irgendwelche Computermethoden, aber die müssen entsprechend trainiert werden und da kann man eben bei diesem Citizen Science Projekt Euclid Galaxy Zoo mithelfen. Link ist in den Shownotes. Ja. Also wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr auch sagen, ihr wart dabei, als wir die dunkle Energie abgeschafft haben.
Das wär's doch, ja.
Ja, das war meine Geschichte von Timescape und der dunklen Energie.
Ja, ich muss mir es auch noch einmal durchlesen, aber ich werde es auch nicht verstehen, oder?
Das ist ja, schon. Das ist halt, man kann die Einleitung verstehen, man kann das Ende verstehen. Dazwischen ist halt sehr viel statistische Analyse. Ja. Da sind Formeln, die habe ich, keine Ahnung, was das für Zeug sein soll. Aber
ja, das ist halt, aber ja, nein, aber spannend, natürlich, es ist super, dass Leute diese Arbeit machen, natürlich, ja, also das wollte ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen, ja. Aber immer mit, wie sagt man da,
mit Vorbehalt,
danke, ja, mit einem Haufen Salz, nein, das sagt man auf Deutsch nicht, ne?
Ja, nein.
Aber mit Vorbehalt, dass diese Ergebnisse betrachten.
Genau, ja, und Fragen zu dem Thema gibt's genug und auch aus der Hörerschaft. Da waren sehr viele dunkle Energiefragen natürlich, die im Laufe der Zeit reingekommen sind. Nicht alle haben jetzt zu dem gepasst, was ich heute erzählt habe. Ich habe aber eine rausgesucht von Nikolas aus dem Jahr 2021. Der hat geschrieben, das Universum dehnt sich immer schneller aus. Verursacher ist die dunkle Energie. Kann es nicht auch sein, dass das, wohin sich das Universum ausdehnt, wie ein Vakuum eine Sogwirkung besitzt? Die Beschleunigung kommt dann dadurch zustande, dass die Gravitation immer schwächer wird. Also nicht dadurch, dass eine immer größere Kraft von außen zieht, sondern die Kraft, die dagegen wird, immer kleiner wird. Also sind wir in einem Staubsauger.
Aber auch interessant, na, der Gedanke, weil eigentlich ist ja der Gedanke der dunklen Energie genau das Gegenteil. Also der Gedanke der dunklen Energie ist, dass die im Raum drinnen ist und nach außen drückt. Und in dem Gedanken jetzt ist es eben, dass da nicht etwas nach außen drückt und dass aber auch nichts von außen zieht, sondern dass da irgendwas ist draußen, was halt weniger wird, oder? Da ist halt nichts draußen vermutlich.
Es ist also, auch nicht nix draußen, es ist einfach kein draußen.
Es gibt kein draußen. There is no outside. Ja, es ist halt einfach quasi das Ende des beobachtbaren Universums, nicht das Ende des Universums. Ne? Also da geht's einfach weiter mit mehr Universum. Man könnte sagen, könnte natürlich sein, müsste nur jemand dann eine mathematische Beschreibung dessen aufstellen, dessen, was Nikolas da irgendwie postuliert hat, wenn man da eine mathematische Beschreibung aufstellt und schaut, was das, ob das passt oder ob da auch das rauskommt, was man beobachtet, dann kann das natürlich sein. Dann hast du eine neue kosmologische Theorie ausgedacht. Ja. Aber da gibt's also nicht, dass mir bekannt wäre, dass es dahingehend irgendwas gäbe.
Ja, also ich habe die Frage deswegen genommen, weil sie ein bisschen erinnert an dieses Timescape-Ding, weil da geht's ja natürlich auch um die Voids, wo nichts ist, wo du weniger Gravitationskraft hast, weswegen die Voids dann schneller expandieren als die anderen. Also es ist ein bisschen so mit dem Vakuum außerhalb des Universums und so. Darum habe ich jetzt die Frage rausgenommen. Aber ja, wie du gesagt hast, kosmologische Theorien kann man, wenn man sich sehr gut mit Mathematik auskennt, kann man locker kosmologische Theorien aufstellen, das ist kein Problem. Das Problem ist halt bei kosmologischen Theorien, dass selbst wenn man sie mathematisch formulieren kann, muss man mal einen Weg finden, wie man das tatsächlich mit Beobachtungsdaten überprüft. Das ist der Knackpunkt. Also man muss nicht nur das ganze Ding hier mathematisch formulieren, sondern sich auch überlegen, wie kann ich schauen, ob das stimmt und wie unterscheidet sich das von dem, was andere Hypothesen sagen. Das ist der Punkt, um den es geht.
Ja. Obwohl es gibt da schon auch irgendwie Theorien da draußen, die jetzt nicht so großartige Vorhersagen, beobachtbare Vorhersagen machen und trotzdem quasi, wenn sie mathematisch funktionieren, das ist schon mal ein starker Punkt
irgendwie. Ja, aber das ist der Anfang. Wenn sie mathematisch funktionieren, kann ich es bleiben lassen, ja.
Dann kann ich es gleich bleiben lassen, genau. Aber das schön wäre es natürlich, wenn es da auch irgendwie etwas gäbe, was man dann beobachten kann und wenn eine Vorhersage in der Realität zu überprüfen wäre, das wäre dann das Allerschönste, ja.
Ja, wie gesagt, Nikolas, da müssen wir dich jetzt leider irgendwie hier ohne Antwort, konkrete Antwort zurücklassen, weil wir wissen auch nicht, ob da irgendwo ein Vakuum außerhalb des Universums uns ansaugt, das keine Ahnung, aber wenn du mal irgendwie...
Die Weltraumputze von Spaceballs.
Ja, aber es hat gerade in der Kosmologie schon blödere Hypothesen, sagen wir mal so.
Ja, ne? Ich finde es jetzt auch gar nicht so, also es ist nicht, wie sagt man so schön, nicht so dumm, wie du glaubst. Wahrscheinlich glaubst du gar nicht, dass es dumm ist, aber nein, ist es auch nicht. Es ist jetzt nicht irgendwie komplett doof, aber ja, müsste man sich halt anschauen, ob das geht und weiß ich nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, vermutlich nicht so.
So, apropos komplett doof. Hauke hat uns eine Frage geschickt.
Ah ja.
Nein, die Frage war nicht komplett doof, aber Hauke schreibt: Hey, ihr zwei Star-Astronomen, ich habe mir gerade die neueste Podcast-Folge Lanz und Brecht angehört. Warum machst du das, Hauke? Warum? Es gibt so viele Podcasts, die man sich anhören kann. Warum hörst du den von Lanz und Brecht an? Aber anscheinend
weil sie beide so schöne schwarze Hemden tragen.
Keine Ahnung, das sieht man nicht im Podcast. Jedenfalls haben die beiden diese Woche, und ich weiß jetzt gerade nicht, was diese Woche ist, ich glaube, die ist noch recht frisch, die Frage, diese Woche über den Kosmos diskutiert, warum auch immer. Und Hauke schreibt, einiges von dem Gesagten ist ja auch gut und richtig, zum Beispiel, dass Elon Musk nicht mehr alle Eier im Karton hat. Okay, weiß jetzt nicht, auf was er das bezogen hat, aber dann sagt Markus Lanz etwas. Das, meint Hauke, eher freundlich gesagt, nicht ganz glauben kann. Lanz hat nämlich behauptet, dass das Starship von Elon Musk, ich zitiere jetzt, was Lanz gesagt hat, dass das Starship von Musk durch Verdichtung der Moleküle Löcher in die Atmosphäre reißen würde. Und jetzt fragt Hauke wieder, ist das nicht völliger Quatsch und genau jedes pseudo-intellektuelle Geschwafel, vor dem ihr immer wieder warnt? Willst du was sagen dazu? Weil ich habe was Wissenschaftliches gefunden dazu.
Na bitte, dann mach das doch mal.
Ja.
Ich meine, das kommt darauf an, was man unter Löcher versteht. Ja. Natürlich hat das Ding einen Einfluss auf die dichte Verteilung von dem Material in der Atmosphäre. Aber was genau ist ein Loch? Wahrscheinlich ist es nicht so ein Loch, wie man sich vorstellt. Puff, da kann man durchschauen, da ist nichts Vakuum oder was auch immer. Das wird es nicht sein, aber...
Man kann ja super durch die Atmosphäre durchschauen. Also da hält sich ein ganzes Loch.
Kann man
also,
ja, stimmt.
Nein, also es war tatsächlich kein Loch. Ja. Um was es geht, ist die Ionosphäre. Also so ein Teil der Atmosphäre hoch oben. Das ist eine Region mit geladenen Teilchen. Also das sind Elektronen und halt positiv geladene Ionen. Also halt die Atome, wo Teil von ihrer Hülle fehlt, also wo ein paar Elektronen aus der Hülle raus sind und dann sind die neutralen Atome halt dann nicht mehr neutral, sondern du hast negativ geladene Elektronen und positiv geladene restliche Atome rumfliegen. Das ist die Ionosphäre. Und der Grund, warum es die Ionosphäre gibt, ist, habe ich gar nicht geschaut, aber ich nehme an, das wird die Strahlung der Sonne sein, die da drauf trifft und die Dinger aufspaltet, oder?
Ja. Zum Großteil, auf jeden Fall, ja.
So, jedenfalls, also man kann diese Teilchen natürlich neutralisieren. Also du kannst wieder dafür sorgen, dass sich das Elektron wieder an das Ion bindet und du wieder ein neutrales Atom kriegst. Das kann einerseits passieren durch chemische Reaktionen und diese chemischen Reaktionen können ausgelöst werden durch Raketenabgase. Andererseits kann es aber auch passieren durch Schockwellen und wenn so ein Starship explodiert, dann ist das eine ordentliche Schockwelle. Also es gibt beide Möglichkeiten, wo Raketen dafür sorgen können, dass Teilchen in der Ionosphäre neutralisiert werden. Und das hat das Starship von Musk gemacht, vor allem durch eine Schockwelle bei der Explosion. Und dazu gibt es ein Paper, wo das untersucht worden ist, die gesagt haben, ja, in dem Fall ist es wirklich eben das Explodieren, die Schockwelle, die das verursacht. Aber das Loch ist jetzt kein Loch. Das Loch ist eine Region neutraler Teilchen in der Ionosphäre. Also da ist die Ionosphäre, die ionisiert ist. Und dann halt einen Teil, wo das Starship durchexplodiert ist, wo die Teilchen nicht mehr ionisiert waren, sondern neutral, also die sind jetzt nicht weg, die Teilchen, da ist, wie du gesagt hast, kein Vakuum, das ist einfach nur nicht mehr ionisiert und das nennt man halt ein Loch und das ist dann eine Stunde, dann ist es wieder weg. Also es ist nicht komplett falsch, wenn hier Land sagt, durch Verdichtung der Moleküle werden Löcher in die Atmosphäre gerissen, weil eine Schockwelle ist eine Verdichtung der Moleküle, aber es klingt halt nicht so wie das, was wirklich der Fall ist. Ja, das klingt,
das ist so oft so, dass man irgendwie aus einer Aussage da doch noch was rauskristallisieren kann, was gar nicht ganz falsch ist, aber man muss sich schon ein bisschen anstrengen.
Wenn einer wie der Land sagt, da werden die Moleküle verdichtet durch die Explosion des Starship und da gibt es ein Loch in der Atmosphäre, dann stellt man sich etwas ganz anderes vor, sondern da reißt die Rakete durch und dann ist da ein Loch drin. Also auch wenn man es jetzt irgendwie wohlwollend interpretiert, so wie sie jetzt gerade gemacht haben und sagt, es ist nicht ganz falsch, es ist, und damit kann ich Hauke recht geben, jene Art von pseudointellektuellen Geschwafel, vor dem wir aber warnen.
Ja, so ist es. Aber vor allem ist es halt auch irgendwie wieder mal, wie so oft, der Nebeneffekt, dass es das, was daran eigentlich interessant ist, quasi in den Hintergrund rückt. Ja, genau. Weil man denkt sich, Moment mal, echt? Durch eine Schockwelle kommt es dazu, weil normalerweise denkt man sich, Schockwelle, Energie, da kommt Bewegungsenergie rein, dadurch werden Dinge ionisiert. Eigentlich ist es genau. Das ist interessant, ne? Dass dadurch es werden, was die Elektronen quasi wieder in ihre Atome hineingedrückt. Oder interessanter Prozess. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Durch dieses komische durch dieses nicht ganz richtig oder reißerisch darstellen, wird oft das, was wirklich interessant dran ist, in den Hintergrund gerückt. Ne?
Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Es ist tatsächlich die erste Folge des Jahres von Lanz und Brecht. Kannst du dir auch anhören, Ruth. Die Folge trägt den Titel Die Eroberung des Weltraums. Und Markus Lanz und Richard David Brecht sprechen in dieser Folge davon, dass der Himmel nicht nur ein religiöser Sehnsuchtsort ist, sondern von Menschen wie Elon Musk oder Jeff Bezos als Paradies propagiert wird, ein Paradies für ihre Geschäfte. Werden wir auch in Zukunft noch diesen beeindruckenden Sternenhimmel bewundern können? Durch die vielen Satelliten könnten wir in ein paar Jahren einen anderen Blick in den Himmel haben. Es könnte wie in einem Planetarium sein, in dem langsam das Licht angeht, meint Markus Lanz.
Da erklären sich die Männer die Welt über Männer, die von Männern gemacht wird. Ja, das ist schon die letzten 2000 Jahre erfolgreich gewesen. Aber 2000 Jahre Abendland sind genug.
Bleibt lieber bei uns hier, erklären euch Männer und Frauen die Welt. Sogar mehrheitlich Frauen in dem Fall.
Es stimmt, ja, stimmt. Wir sind in der Überzahl.
Ja. Und bevor die zweite Frau kommt, um die Überzahl zu komplettieren, noch eine letzte Frage, die sollte ganz schnell gehen. Die ist von Daniel. Daniel dankt uns für unsere großartige Arbeit und hat eine Frage. Er hat gelernt, dass ein Parsec gleich 3,2 Lichtjahre sind. Das hat er richtig gelernt, Daniel. Und er fragt aber, ihr verwendet beide Längenmaße, mal das eine, mal das andere. Gibt es da Zusammenhänge oder Kriterien, wann ihr was verwendet?
Hui, also in der Wissenschaft verwendet man dieses Parsec, ja. Also vor allem in der Extragalaktik verwendet man nicht mehr Lichtjahre. Und je weiter man rausgeht, desto mehr verwendet man dann halt auch nicht mehr das Parsec oder das Kiloparsec oder das Megaparsec, sondern dann irgendwann verwendet man die Rotverschiebung, weil das dann mit der Entfernung halt dann auch schwierig wird, ne?
Genau. Also ich glaube, der Punkt ist, dass sowohl Parsec als auch Lichtjahr halt mal unterschiedliche Definitionen sind, wie du Entfernungen definierst. Also du sagst, Parsec, lasse ich jetzt aus, die Parallaxensekunde, das wird jetzt zu weit führen, zu erklären, wie das jetzt genau funktioniert. Also geht es um die Verschiebung und so weiter, die scheinbare Bewegung, wenn man aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf schaut. Und Lichtjahr ist halt was man leicht verstehen kann, nämlich die Distanz, die das Licht in einem Jahr zurücklegen kann. Und es ist aus wissenschaftlicher Sicht ziemlich wurscht, was man nimmt, weil das eine, es sind beides fix definierte Größen. Also ein Lichtjahr kann ich in SI-Einheiten ausdrücken. Das sind halt irgendwie x Billionen Kilometer oder sowas. Ich weiß natürlich nicht auswendig, wie viel Kilometer ein Lichtjahr sind. Oder Meter, also die SI-Einheit.
Fast.
Ja. Und ein Parsec ist halt 3,2 mal das. Ja, also die haben beide exakt definierte Längen, die kann man wunderbar verwenden. Und zwischen 1 und 3,2 ist jetzt kein großer Unterschied. Normalerweise macht es Sinn, Einheiten zu verwenden, wenn die Zahlen sonst zu groß oder zu klein werden. Ja, also in der, wenn man Planetensysteme erforscht, dann verwenden wir keine Kilometer, da verwenden wir astronomische Einheiten, weil eben eine astronomische Einheit 150 Millionen Kilometer sind. Und wenn ich die Abstände im Planetensystem in astronomischen Einheiten angebe, dann arbeite ich mit Zahlen, die zwischen 0 und 50 liegen ungefähr. Da kann ich gut arbeiten. Ansonsten müsste mir andauernd mit Millionen Kilometer rumschlagen. Da macht Sinn. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ab der Distanz höre ich auf, Lichtjahre zu nehmen und rede mit Parsec, weil der Unterschied von 1 zu 3,2, der ist zu klein. Das ist jetzt nicht der Grund, warum man das verwendet. Ich glaube, warum man eben außerhalb der Wissenschaft gerne Lichtjahre verwendet, ist, dass man da eigentlich nicht groß erklären muss, was ein Lichtjahr ist. Ja, das können sich alle leicht vorstellen. Um zu erklären, was ein Parsec ist, da müsst ihr jetzt, wie ich das machen, wo ich vorhin gerade gesagt habe, mache ich nicht, mit der Parallaxensekunde und der scheinbaren Verschiebung. Ja. Ein Parsec hat zwar eine schöne wissenschaftliche und doch sinnvolle Definition und Grundlage, aber ich kann es in der Öffentlichkeit sehr schwer erklären, wenn ich einfach nur schnell ein paar Entfernungen angeben will. Darum rede ich in Lichtjahren, weil es einfacher ist. Da muss ich nicht erklären, welche Einheit ich verwende. Und darum verwendet man, wenn man über die Öffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit spricht, eben Lichtjahre und in der Wissenschaft halt Parsec. Ich weiß, dass es früher mal die Alternative zum Parsec gab, ein Siriometer. Aber das hat sich nie durchgesetzt.
Nie gehört. Was ist das? Die Entfernung zum Sirius oder was?
Ja, genau. Das hat der Herschel erfunden, eben auch als Einheit für die Distanz zwischen Sternen. Ein Siriometer ist die Entfernung zum Sirius, ja. Das hat er quasi so als Einheit genommen. Das hat auch Sinn gemacht damals. Er hat gedacht, okay, er hat angenommen, dass damals, also hat er nichts gewusst über Sterne und Entfernung zu Sternen. Er hat angenommen, alle Sterne sind mehr oder weniger gleich hell und der hellste ist halt Sirius. Und dann hat er jetzt quasi die Vergleich der Helligkeit anderer Sterne mit dem Sirius versucht abzuschätzen, wie weit die weg sind.
Ah, verstehe.
Man hat die Entfernung nicht gewusst.
Da war der Sirius quasi der Nullpunkt, so mehr oder weniger.
Ja, und drum hat er dann, Messung, ja. Also dann wäre hier in dem Fall wäre jetzt quasi ein Siriometer, wären dann 8,6 Lichtjahre. Später hat man dann wirklich probiert, so eine Einheit festzulegen und hat dann darüber diskutiert, okay, nehmen wir jetzt Siriometer, nehmen wir was anderes. Und im Wesentlichen ist aus dieser Diskussion, ich habe da mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, muss ich mal schauen, ob ich die noch finde, aber im Wesentlichen hat sie aus dieser Diskussion dann das Parsec quasi entwickelt und man hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt Parsec und nicht Siriometer.
Es stimmt, dass man in der Vermittlung sagt man Lichtjahr, weil man es irgendwie weniger erklären muss, obwohl es natürlich eine der häufigsten Fragen ist im Planetarium. Wenn ich dann mit den Leuten allein bin und sie sich Fragen trauen, dann fragen sie sehr oft, was genau ist jetzt eigentlich ein Lichtjahr? Also ganz so klar ist das dann anscheinend auch nicht.
Ja, es ist eh auch das Lichtjahr nicht selbstverständlich, aber das ist immer noch verständlich als das Parsec.
Muss man schon auch immer erklären, ja.
Effekt. Ich sage immer, es ist nur weit weg, es reicht. Gut, vielleicht sollten wir uns unsere eigene Einheit ausdenken. Macht bitte gerne Vorschläge, wie die perfekte Einheit für Entfernungen im Universum aussieht, die vom Universum verwendet werden soll.
Urwald.
Genau.
Eine Uhr.
Eine Uhr. Passt. Ja, gut, Daniel, ich hoffe, es hat ein bisschen was geholfen. Wenn nicht, ja, dann, Entschuldigung.
Sorry.
Ja. Gut, dann haben wir die Fragen beantwortet für diese Folge und jetzt wird es Zeit, dass die Frauen die Mehrheit bekommen, wenn Efi zu uns dazu stößt, um über Science Fiction zu reden.
Hallo.
Hallo, jetzt haben die Frauen die Mehrheit im Podcast. Ja, wir haben, bevor du dazu gekommen bist, über Lanz und Brecht und ihren Podcast diskutiert, wo zwei Männer die Welt erklären. Aber jetzt sind wir mit Efi bei den Science Frames und es geht um Science Fiction und um Wissenschaft und Science Fiction Filme. Um was geht's genau?
Ja, also letzte Woche ist ja von Kosmoglatte wieder wir haben das neue Jahr mit einem Science Fiction Special gestartet. Und da habe ich natürlich Lust bekommen, wieder auf ganz viele Science Fiction Filme und habe dann gleich mal nachgesehen, welche Film-Highlights uns 2025 erwarten. Also war da ganz euphorisch und top motiviert und habe dann mal so ein bisschen herumgegoogelt und halt nachgelesen, was denn so alles kommt. Dann war ich furchtbar enttäuscht, weil ich irgendwie gesehen habe, es gibt irgendwie so 10.000 Fortsetzungen von allen möglichen Sachen und alles Mögliche. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, das ist ziemlich langweilig. Also das war's mit den Science Frames.
Ist okay,
ja, das
gut.
Es kommen keine spannenden Filme irgendwie. Ja.
Das ist heute wirklich eine kurze Folge. Alle halten sich kurz.
Nein, es wäre ja sonst gar kein Science Frames. Nein, ich habe natürlich dann schon ein paar Filme gefunden, die ganz interessant klingen, die ich mitgebracht habe. Und zwar jetzt gleich im Jänner wird oder soll noch starten in den Kinos Mickey 17 oder Mickey 17 vom Regisseur, der auch Parasite gemacht hat. Und wer jetzt so ein kleines Déjà-vu hat und sich denkt, Mickey, habe ich doch irgendwo schon gehört, und sich denkt, das ist doch diese Science-Fiction-Geschichte mit diesen Klonen auf diesem Essplaneten. Nein, das ist ein Science-Fiction-Film mit Robert Pattinson übrigens in der Hauptrolle. Der hat jetzt kein Déjà-vu, sondern der hätte eigentlich schon 2024 in die Kinos kommen sollen. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte den auch letztes Jahr in der Vorschau für die kommenden Filme. Ja, ist nicht gekommen, soll jetzt kommen. Ich finde, es ging ganz interessant mit den Klonen und mit diesem Eisplaneten, also so Exoplaneten. Erinnert so ein bisschen, also was ich mir angesehen habe, vom Inhalt an Moon. Also mit diesen, wie heißen diese Clones, die man quasi als Arbeiter verwenden kann, und wenn sie ausgedient haben, dann werden sie einfach ersetzt. Also interessant ist nämlich, also wenn der nächste Klon kommt, der hat die Erinnerung von dem Alten noch. Das finde ich ganz interessant, dass der nicht ganz unbeschrieben ist. Ja.
Ja, ich weiß nicht, ich mag ja Filme, wo dann irgendwie alles auf einem Planeten oder in einem Raumschiff passiert. Ganz selten, ich brauchte ein bisschen mehr Action und mehr Landschaft und so. Das catcht mich irgendwie alles nicht so, wenn das alles so, ja, so ein Kammerspiel im Weltraum, da bin ich kein so ein Fan davon.
Ja, ich habe generell so mit Kammerspielen immer so meine Probleme, die müssen mich schon sehr überzeugen. Aber wenn du vielleicht mehr auf Atmosphäre oder Landschaft oder sowas, dann ist vielleicht der nächste Film etwas für dich. Und zwar habe ich da gefunden, das ist eine Netflix-Produktion. Electric State soll auch demnächst kommen. Ja, mit Millie Bobby Brown, die kennen wir von Stranger Things, und Chris Pratt in den Hauptrollen. Und zwar basiert der Film nämlich auf dem illustrierten Roman von Simon, ich hoffe, ich spreche es richtig, aus Stellenhag. Ich weiß nicht, wie man dieses A mit dem Kreis im Schwedischen ausspricht. Ein schwedischer Autor und Künstler. Und ich mag seine Bücher ja sehr gerne.
Das ist das Buch, wo man irgendwie so dystopische, skandinavische Landschaften sieht und dann stehen nämlich komischen Roboter drin.
Ja, richtig. Also er hat auch Tales from the Loop ja gemacht. Also er ist ja eben bekannt, dass er da diese Science-Fiction mit dieser nostalgischen, so ein bisschen so 80er, 90er Ästhetik. Ja, jetzt weiß man auch, worum es mir gefällt natürlich. Und The Electric State ist jetzt eben eine Geschichte von ihm, wo es ihm um ein Mädchen geht, das mit dem Roboter zu einer dystopischen Zukunft in so einer postapokalyptischen Welt reist. Und ganz interessant, und bin recht gespannt, wie es halt visuell dann natürlich ausschauen wird auf der Leinwand.
Okay, aber bin ich jetzt auch noch ein bisschen unterüberzeugt, wenn man so will. Also ein Mädchen mit einem Roboter geht durch die Gegend. Da machen sie eine Serie draus oder einen Film.
Es ist ein Film.
Okay.
Ja, also es ist eben dystopisch. Die Roboter werden da irgendwie so weggesperrt offensichtlich aus. Wie gesagt, er kommt erst. Ich kann dir da noch nicht viel mehr sagen, weil es gibt nur einen kurzen Trailer.
Okay.
Eine kurze Inhaltsangabe.
Und in dem Trailer sieht man wahrscheinlich ein Mädchen, das mit einem Roboter durch die Gegend geht.
Nein, das ist da so ein bisschen mehr eben auch. Also Chris Pratt dürfte einen Soldaten da irgendwie spielen, wo sie da halt eben gegen diese Roboter kämpfen, die aber alle recht niedlich ausschauen, weil sie diesen Retro-Look haben, die Roboter. Und ja, ich will jetzt auch nicht zu viel vorweggreifen, weil ich weiß jetzt auch nicht, was der Trailer alles verraten sollte oder nicht, und dann falsche Fährten legen. Aber es ist auf jeden Fall interessant und ich glaube, ich werde ihn mir ansehen.
Okay. Gut, kommt. Bis jetzt bin ich noch nicht überzeugt. Wir haben angefangen damit, dass wir nicht überzeugt vom Jahr 2025 sind, und aus Filmsicht hast du meine Skepsis dem Jahr gegenüber noch nicht
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das schaffen werde, weil du hast sowieso einen speziellen Geschmack und ich habe jetzt auch kein Doctor Who Special gefunden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dich ein Running Man Remake überzeugen kann.
Remakes überzeugen mich selten.
Es könnte interessant sein, weil der Regisseur Edgar Wright ist, der auch Shaun of the Dead und Scott Pilgrim gemacht hat, und die finde ich eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Also kann man mal schauen. Lee Pace spielt mit, der spielt ja offensichtlich diesen Antagonisten. Der Josh Brolin spielt auch mit. Also vielleicht ganz interessant. Mal schauen. Also,
spielt Arnold Schwarzenegger mit, das ist die Frage.
Nein, das hätte ich jetzt nicht erfahren.
Dann kann er nicht gut sein.
Stand da nicht dabei.
Running Man ohne Schwarzenegger geht nicht. Hast du eigentlich Running Man mit Schwarzenegger gesehen, Ruth?
Nein.
Nicht?
Nein.
Weißt du, worum es geht?
Nein.
Dann schau dir an.
Okay. Und wusstet ihr, dass die Tochter von Arnold Schwarzenegger, Catherine Schwarzenegger, mit Chris Pratt verheiratet ist?
Ja.
Nein.
Das ist, es bleibt alles in der Familie. Mhm. Außerdem ist Chris Pratt fast so alt wie ich.
Ja, und du bist nicht mit der Tochter von Schwarzenegger verheiratet. Was ist los?
Na Gott sei Dank.
Obwohl. Der Chris Pratt spielt aber bei Electric Statement, nicht bei Running Man, also unter keine 5 Jahren.
Ah, ach so, ich bin zu langsam. Das war der letzte Film, oder? Ja.
Genau. Ich freue mich persönlich auch noch auf Frankenstein. Da kommt nämlich auch eine neue Verfilmung, und zwar, weil es ein Del Toro-Film ist. Also, und den finde ich ja eigentlich, also das atmosphärisch immer sehr ganz, also sehr interessant. Der hat ja Pan's Labyrinth gemacht, Shape of Water, auch die Hellboy-Filme und Nightmare Alley. Der bringt jetzt immer offensichtlich eine neue Adaption eben von dem Roman raus. Oscar Isaac spielt auch mit, der ist bekannt aus Dune und Star Wars. Da hat er mir den Trailer angesehen, er schaut auch sehr düster aus. Der könnte vielleicht ganz, ganz nettes atmosphärisches, klassisches Kino noch bringen.
Christoph Waltz spielt mit, sehe ich gerade. Und Charles Dance, die kenne ich.
Mhm. Ah, okay.
Frankenstein ist ja auch eine tolle Geschichte, aber ist auch nichts Neues. Warum denkt sich keiner was Neues aus?
Es könnte vielleicht was Neues geben. Zwar kommt ein neuer Pixar-Film auch heraus, also ein Animationsfilm. Zwar heißt der, also man schreibt es Elio, englisch ausgesprochen ist es wahrscheinlich dann Elio oder so irgendwie. Ich finde es ganz interessant, weil Regie macht da der Adrian Molina, der Coco gemacht hat. Und das finde ich ja, ist wirklich ein sehr herziger Film, der mir sehr gut gefallen hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das dann von ihm vielleicht auch ähnlich gut ist. Und zwar ist es nämlich aber auch natürlich ein Science-Fiction-Film. Also wir bleiben schon in unserem Genre. Und also dieser Elio, das ist ein junger Bub, der ganz begeistert, fasziniert von Aliens ist, der dann offensichtlich irgendwie unabsichtlich wird er dann irgendwie hinaufgebeamt, der landet dann im Weltall, macht irgendwie so eine interplanetare galaktische Reise, weiß ich nicht genau, und dürfte dann von irgendwelchen Aliens wohl auch als, da stand der Earth Leader gehalten werden, also dürfte dann für so einen Erdenanführer gehalten werden. Also, das klingt ganz nett, finde ich, klingt ganz unterhaltsam.
Das klingt so wie das, was ich vor Jahren mal mit einem Lektor beim Hansa Verlag besprochen habe, als wir irgendwann mal rumgesessen sind und überlegt haben über coole Kinder-Science-Fiction-Bücher. Da habe ich ungefähr sowas erzählt. Schon eine Reihe, schon wieder was ich nicht geschrieben habe, muss ich das andere gemacht haben.
Ja, vielleicht hat Pixar deine Idee gestohlen. Hm?
Weiß ja keiner davon, außer meinem Lektor.
Okay, aber wenn du auch schon eine ähnliche Idee hattest, dann könntest das doch jetzt, der Film sind dich vielleicht ein bisschen begeistert.
Und nein, da ärgere ich mich.
Okay, den schaue ich mir an. Ach, du bist aber auch gar nicht zufriedenzustellen heute.
Klingt eh interessant, vor allem, es schaut wahrscheinlich in nix, wenn die Außerirdischen nicht wissen, wer unsere wahren Führer auf der Erde sind, sondern ein komisches Kind dafür halten.
Momentan wahrscheinlich schon, ja.
Ist sonst noch was, oder?
Weil wir ja auch über Fortsetzungen gesprochen haben. Von Tron kommt auch ein dritter Teil, Tron Ares. Ja, Jared Leto in der Hauptrolle, weiß ich jetzt nicht so ganz, ob mich das begeistern soll. Kann gut sein, kann nicht gut sein. Jeff Bridges soll auch wieder dabei sein. Der Art Soundtrack finde ich wieder interessant, Nine Inch Nails.
Also den alten Tron-Film, aus den 80ern wahrscheinlich ist der, oder? Mhm. Das ist eins, wo meine Suspension of Disbelief nicht funktioniert. Weil ich mir gedacht habe, das geht doch nicht. Im Computer, da mit Motorrädern, das geht nicht. Also Matrix zum Beispiel hat da funktioniert. Ich dachte, meinetwegen, hier, Computer, da kannst du alles machen, aber bist in einem Computer drin und da fährst du mit dem Motorrad. Das geht nicht. Also das war eher ein guter Film und der zweite Tron-Film war auch gut, aber ich sitze immer da und denke mir, das geht nicht.
Ja, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ja,
das ist bei mir auch immer so an der Grenze. Also es ist bei mir auch beim zweiten Mal was ganz stark, weil ich immer wieder so ein Gedanke so im Hinterkopf, also wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Da, ja, wenn die sind da jetzt so klein, sind die da drinnen und dann verdränge ich diesen Gedanken wieder, weil ich es eigentlich, also ich finde visuell finde ich die immer eigentlich ganz nett. Ja, aber jetzt, also bei dem dritten Teil, der da kommt, der soll jetzt irgendwie das Programm in die reale Welt gelangen oder möchte in die reale Welt gelangen. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht.
Ja, das hat mit einer magischen Kinokarte, wie bei Last Action Hero von mit Schwarzenegger, um noch einen weiteren Klassiker zu erwähnen.
Man sollte dich endlich mal fragen, dass du die Drehbücher schreibst, oder?
Wenn das realistisch wäre, dann müssten die eigentlich im Computer andauern, über welche Staubflusen durchfahren und so weiter. Wenn es nach normalen Computern geht, da ist alles voll Staub da drinnen.
Voll unhygienisch.
Nee, schau mal auf den Computer, schau nach. Da schaut es nicht schön aus da drin.
Lieber nicht. Kommt auch aus dem Weltraum, ne?
Stimmt, ja.
Na, schau mal, ich werde einfach alte Schwarzenegger-Filme schauen, so schaut's aus.
Das können wir natürlich auch machen, ja. Ich freue mich dann eher schon auf 2026, da kommt nämlich ein Mandalorian und Grogu-Film mit Pedro Pascal da als Mandalorian und soll nach der dritten Staffel ansetzen, also bin ich gespannt. Allerdings kommt auch ein neuer Star Wars-Film 2026 wieder, der irgendwie so 25 Jahre nach dem letzten Teil da irgendwie ansetzen soll und mit der Rey in der Hauptrolle, das begeistert mich alles schon wieder gar nichts. Und Dune 3 kommt dann auch nächstes Jahr, 2026.
Ja, da bin ich auch gespannt, weil, haben wir schon öfter drüber gesprochen, da wird es dann wirklich kompliziert. Also das erste Buch, und das hat er jetzt durch mit den ersten beiden Filmen, ja, der Regisseur. Das erste Buch kann man noch halbwegs verfilmen, aber dann wird es schwierig. Wenn man sich nicht viel Mühe gibt, wird es sehr schnell sehr schlecht, wenn man probiert, die folgenden Bücher von Dune zu verfilmen. Da bin ich gespannt, ob das ein Blödsinn wird oder nicht.
Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß nur, dass der zweite Roman jetzt dann verfilmt wird und sich herausstellen soll, dass der Paul Atreides, dass der halt irgendwie so doch nicht dieser Messias-Typ da ist.
Ja, muss man schauen. Ich meine, Dune Messiah, das zweite Buch ist auch eher ein schlechtes Buch von den Büchern, die da Herbert geschrieben hat. Das ist das Unspannendste, wenn man so will. Es ist ein bisschen so, vielleicht eine schiefe Metapher, schiefer Vergleich, so wie der erste neue Star Wars Film, wo dann die erste halbe Stunde nur irgendwelche komischen politischen Geschichten im imperialen Parlament oder irgendwie sowas stattfinden, wo du auch denkst, was soll das jetzt? Mhm. Und so ungefähr ist das zweite Buch von Dune, wo auch Arrakis-Politik im Wesentlichen stattfindet und irgendwie Paul seine Herrschaft festigen muss. Mhm. Da irgendwelche Intrigen und dieses und jenes und alle probieren irgendwie seine Herrschaft zu unterminieren und es braucht es halt, damit dann in Teil 3 die nächste Generation quasi weitermachen kann. Aber so diese ganze Action, die im ersten Buch stattfindet, gibt es da nicht. Und drum, wie gesagt, da kann man da sehr, sehr leicht dran scheitern, wenn man das zweite Buch verfilmen will. Aber wir werden sehen.
Genau. Aber das dauert eh noch, bis das kommt, erst Ende 2026. Da können wir inzwischen noch die ganzen anderen.
Das ist ja Wahnsinn, oder? Ich meine, diese eigentlich eine Frechheit, diese Intervalle, oder? Was machen die jetzt noch 2 Jahre lang? Das haben sie doch sicher schon gefilmt. Oder filmen sie jetzt und dann irgendwie tun sie ewig herum, um die Spannung zu steigern.
Naja, eine Post-Production dauert auch noch ein bisschen.
Ja, aber 2 Jahre und der zweite ist ja auch schon, wann war der zweite? Das ist ja auch schon ein Zeitalter her.
Letztes Jahr, oder?
Ja.
Also 3 Jahre zwischen 2 Filmen irgendwie muss nicht sein.
Ja, weil die müssen halt kürzere Filme drehen. Muss nicht jeder Film mit der 3 Stunden dauern.
Ja, genau, das auch. Ja, es ärgert mich auch. 3 Stunden finde ich zu lang, viel zu lang.
Natürlich.
Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, man muss sich dann halt dann die anderen auch nochmal anschauen. Ich glaube, darum geht's. Na, dann kommt dieser dritte Film, dann denken sich alle so, boah, ich weiß gar nicht mehr, was im ersten und zweiten war. Den schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Und dann kommen die auch nochmal im Kino oder auf irgendwelchen bescheuerten, teuren Streaming-Plattformen, die man sich dann wieder installieren muss. Und okay, ich höre schon auf.
Alte Schwarzenegger-Filme.
Das ist die Lösung, ja.
Genau.
Aber Total Recall fand ich schon lustig.
Das ja, das ist ein gutes Buch, guter Film und das ist einer, ja, findet den hervorragend. Total Recall, alter Schwarzenegger-Film, sag ich doch.
Machen jetzt das bitte, ist unsere Empfehlung für 2025.
Ja. Evi, macht in der nächsten Folge einen Schwarzenegger-Special, bitte.
Ja. Okay, ist notiert. Beginnt beim Terminator.
Ja, genau. Ja, weiß man schon, vielleicht lebt er noch, der Arnold ist auch noch ganz fit. Vielleicht ändern sie jetzt in den USA die Verfassung, dass auch Leute, die nicht in den USA geboren werden, Präsident werden können, weil irgendwann muss der Musk ja auch echt Präsident werden können. Und dann kann im nächsten Wahlkampf Elon Musk gegen Arnold Schwarzenegger kandidieren. Schauen wir mal, wird der Schwarzenegger dann doch noch Präsident.
Bist du deppert? Ich meine, es ist wirklich das Ärgste. Die Realität ist das Ärgste. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ja, man hätte sich, wenn das vor 20 Jahren irgendwie jemand gesagt hätte, das hätte man sich nicht mal in einem Science-Fiction-Film vorstellen können.
Da sitzt man da wie bei Traun und sagt, das gibt's doch nicht.
Das gibt doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ja, Wahnsinn. Naja, schauen wir mal.
Ja, wir sind gespannt. Und die Hörerschaft hat sicherlich noch den einen oder anderen Hinweis für irgendwelche Filme, die vielleicht nicht so populär sind oder nicht so beworben werden wie die ganzen Hollywood-Filme. Also wir haben ja schon in der Vergangenheit oft sehr, sehr gute Hinweise aus der Hörerschaft bekommen für alle möglichen Independent-Filme, die man sonst so nicht auf dem Schirm hat. Und da gibt es sicherlich auch coole Sachen, die im nächsten Jahr starten, von denen wir noch nichts wissen, aber die Leute, die uns zuhören. Wenn ihr was wisst, dann schreibt uns das, damit wir darüber Bescheid wissen und das auch entsprechend besprechen können in den nächsten Folgen. Und dann freuen wir uns aufs Schwarzenegger-Special der nächsten Folge oder was auch immer Evi bis zur nächsten Folge vorbereitet hat.
Jetzt muss ich mir was einfallen lassen.
Genau. Ja, apropos Zukunft, wir sind bei unseren Veranstaltungshinweisen. Machst du immer noch Urlaub, Ruth, oder bist du irgendwo unterwegs im Januar?
Weder noch. Also ich mache nicht Urlaub, aber ich habe im Januar keine öffentlichen Termine.
Okay. Ja, ich habe ein paar öffentliche Termine im Januar, nämlich den ersten am 17. Januar in Linz. Da sind wir im neuen Rathaus. Das ist, glaube ich, so eine Benefizveranstaltung vom Lions Club, aber wir machen unsere normale Science Busters Show dort. Am Tag darauf geht's weiter nach Salzburg, nämlich nach Saalfelden. Da wird man uns auch sehen können. Und dann fahren wir zurück nach Wien und da gibt's am 20. Januar wieder unser Science Buster Programm im Stadtsaal. Da könnt ihr gerne kommen. Dann ist Science Buster mäßig erstmal ein bisschen Pause. Da geht's dann erst im März wieder weiter. Und im März haben wir schon gesagt, sagen wir jetzt hier nochmal, gibt es auch die Universum-Live-Shows in Düsseldorf, in Siegen und in Bonn, 17., 18., 19. März. Kommt da auch gerne vorbei, kauft euch da auch gerne Karten. Und im März wird es dann auch die dann schon zweite Live-Show von meinen Sternengeschichten-Podcast-Live-Shows geben. Die erste wird im Februar sein, am 16. in Frankfurt. Da gibt es aber keine Karten mehr, schon ausverkauft. Und in Bremen, wo im März die zweite sein wird, nämlich am 23., da gibt es noch ein paar Karten, da gibt es noch Restkarten. Das in dem Fall wirklich Restkarten. Ich glaube, es gibt noch so 10 oder sowas. Also die ist auch schon fast ausverkauft. Und dann, ja, geht's noch weiter. Wir fahren dann nach Deutschland mit den Science Busters und so weiter. Aber das machen wir dann in den nächsten Folgen, die Termine. Das waren die Termine. Dann können wir noch die Kontaktdaten bekannt geben. Ihr könnt uns Fragen an fragen@dasuniversum.at schicken. Ihr könnt uns andere Anmerkungen an hello@dasuniversum.at schicken. Reik wünscht uns zum Beispiel über diese Adresse ein frohes neues Jahr. Das tun auch andere. Alf hat das ebenfalls gemacht. Und Andreas hat uns Grüße zum Jahreswechsel geschickt und so weiter. Was auch immer ihr uns sonst noch schicken wollt, was keine Frage ist, macht das unter hello@dasuniversum.at. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, was ihr natürlich auch könnt, dann geht das unter der PayPal-Adresse spenden@dasuniversum.at und auf andere Arten. Und wie das geht und was wir bekommen haben von euch, das erzählt euch Ruth.
Ja, wie das geht, müsst ihr selber herausfinden. Das erzähle ich euch jetzt nicht. Es ist aber ganz einfach in Wirklichkeit. Also vor allem über PayPal zu spenden ist wirklich ganz easy. Und das haben auch seit dem letzten Mal wieder einige Leute gemacht. Da war noch ein Schwung an Weihnachtsgeschenken, glaube ich, dabei.
Weil wir haben die letzte Folge vor Weihnachten aufgenommen. Das heißt, da kommt jetzt das Weihnachtsgeld und das
und
Silvestergeld quasi.
Geld. Genau, ja. Also ihr habt uns da wieder teilweise sehr großzügig mit Spenden bedacht. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Man kann es auch gar nicht oft genug sagen, wir kriegen ja nichts von sonst wem. Also wir machen keine Werbung und wir kriegen auch von Spotify und so weiter nichts, auch wenn ihr da was dafür bezahlt. Das geht nicht an uns. Ja. An uns geht nur das, was ihr über zum Beispiel spenden@dasuniversum.at an uns spendet, so wie das auch seit dem letzten Mal wieder gemacht haben. Sebastian, ganz herzlichen Dank. Danke Jan, danke Alexander, danke Stefan, Michaela, danke Harald. Lukas, Thomas, danke Norbert, Matthias, danke Ingo, danke Uli, Michael, danke Harry, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank an Harry.
Tillmann, danke schön, danke Johann, auch nochmal ganz herzlichen Dank. Und danke Patrick und danke Michael.
Und danke Stefan, das kam heute kurz vor der Aufnahme rein, darum hast du es wahrscheinlich nicht in der Liste.
Nein.
Ja,
jetzt. Ah, stimmt. Stefan. Danke, Stefan. Genau. Und dann gibt's auch noch ein paar Leute, die uns mit einem Abo bedacht haben. Man kann uns ja auch automatisch regelmäßig unterstützen. Also ihr könnt auch einfach über PayPal regelmäßig was spenden, haben wir auch nichts dagegen, aber über so ein Abo ist es natürlich auch von der Buchhaltung her etwas einfacher und gibt uns eine gewisse Planungssicherheit, wie man das immer so schön nennt. Also unterstützt uns auch gerne über Steady oder Patreon mit einem Spenden-Abo. Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder ein paar Leute abgeschlossen. Neu dazugekommen sind, ganz herzlichen Dank, Michael und Martin über Steady. Und dann noch über Patreon waren das Simon, Little Headbanger, Dankeschön, Sven und Patrick. Genau. Ah, und noch einer, Armin. Danke, Armin.
Vielen, vielen Dank.
Genau. Und dann allen Dingen wollte ich noch erwähnen, weil nämlich man auch auf analogen Wege mit uns Kontakt aufnehmen kann, nicht nur auf digitalem.
Wenn ihr uns seht, könnt ihr dir reden, zum Beispiel.
Es geht reden, aber es ist natürlich schon auch was Besonderes. Also wir freuen uns immer, wenn ihr uns anredet und das machen ja auch immer wieder Leute. Und vor allem, wenn ihr zu unseren Vorstellungen im März kommt, dürft ihr uns sehr gerne auch anreden.
Also es kommt darauf an, wenn ich vor der Show am Klo stehe, dann müsst ihr jetzt nicht unbedingt am Urinal neben mir stehen und dann irgendwie Podcast diskutieren und fragen, ihr wisst, was ich meine.
Wie auch immer. Ich lasse mich auch gerne am Klo anreden. Also
ist okay, gut. Also redet mit Ruth gerne am Klo, aber
also
mit mir nicht.
Am Waschbecken dann, ne? Nicht jetzt in der Kabine, aber das versteht sich eh von selbst. Was ich aber gemeint habe, war Post. Ich habe einen Brief bekommen.
Ah, sehr schön.
Aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Alfred hat geschrieben. Hallo Alfred, danke für deinen Brief. Und es war auch an das Universum gerichtet. Also dürft ihr auch irgendwie mitlesen. Und zwar hat Alfred das Forever USA Briefmarken-Szenario aufgeklärt.
Ach, okay.
Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass wir darüber geredet haben.
Doch, ich habe davon erzählt, von einer Postkarte, die wir bekommen haben, da, wo wir nicht wussten, wo das Ding ist, der Vorort von Chicago oder sowas, glaube ich.
Genau, ja.
Jetzt. Unsere Grundverwirrung bezüglich der Bundesstaaten.
ja, genau. Ah, da, jetzt weiß ich es wieder. Genau, das war's. Und er hat dann irgendwie noch gemeint, so ja, weil da irgendwie Forever USA draufsteht auf den Briefmarken, auf den amerikanischen, und das ist natürlich irgendwie die Europäer zum Augenrollen bringt, klar. Und dann hat er aber gesagt, also dass es stimmt normalerweise, dass das irgendwie Org ist mit dem Patriotismus, aber im Falle der Briefmarken, dass es dann den Grund hat, dass da ja kein Porto draufsteht. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Also die sind einfach gültig, egal wann man sie gekauft hat. Und die kosten was, dann hat man sie und dann pickt man sie auf ein Kuvert. Und das gilt einfach.
Ja.
Finde ich ein interessantes Konzept, weil bei uns muss man mal schauen, wie viel. Ja, ist gut, oder? Weil wie viel muss ich jetzt dorthin, wie viel dorthin? Oh, jetzt habe ich eine alte Briefmarke, shit, muss ich noch 20 Cent extra kaufen, so bescheuert.
Genau, wenn ich dann wieder hier einen Stapel Briefmarken kaufe, weil ich mir denke, so, jetzt muss ich wieder ein paar Karten für das Universum verschicken, dann kaufe ich mir gleich einen ganzen Stapel Briefmarken und dann brauche ich nur die Hälfte davon und dann schicke ich ein halbes Jahr später den nächsten Stapel weg und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich noch einen Stapel Briefmarken kaufen, weil ich nochmal wie 20 Cent dazukleben muss und irgendwie so ein
Quatsch. Ja, voll. Ja, urbescheuert. Und da insofern, das Forever heißt halt einfach gilt forever. Und da ist jetzt natürlich das Forever total praktisch. Mhm. Ja, also es ist nicht immer nur stumpfer Patriotismus, sondern auch manchmal hat das Forever USA auch eine positive Komponente. Also vielen Dank.
Porto an Alfred. Forever.
Porto weißt, Forever, genau.
Genau, wer auch jetzt wirklich in der neuen österreichischen Regierung für die Post zuständig ist, bitte Forever Austria Marken einführen.
Forever, genau, da kann man doch endlich mal eine populistische Maßnahme irgendwie, Forever Austria. Für immer wieder Österreich müsste dann da draufstehen.
Ja, genau. Da machen wir so eine Petition, oder?
Ja.
Voll. Machen wir sofort nachher auf. Ihr könnt dann auch gleich alle unterschreiben. Und Alfred hat auch noch netterweise zwei Briefmarken beigelegt, um das zu illustrieren. Und nämlich eine von Osiris Rex, wo man die Kapsel sieht, wie sie gerade mit dem großen Fallschirm landet. Und eine vom James Webb Space Telescope, wo James Webb in vollem Glanz vor der Milchstraße und so weiter drauf ist. Also sie haben nicht nur ewig gültige Briefmarken, sondern auch coole Motive anscheinend in den USA.
Das heißt, du musst jetzt in die USA fahren und Briefe verschicken.
Ja, also man könnte ja schauen, nein, das wäre schade drum, wenn man das einfach hier auf einen Brief drauf klebt und schaut, was passiert.
Ja,
nein, die heben uns natürlich auf. Vielleicht klebe ich sie mir an die Wand oder so. Also die sind wirklich sehr schön. Also vielen herzlichen Dank, Alfred. Er hat auch noch eine Postkarte beigelegt mit einem Foto von der Sonnenfinsternis, die das er, glaube ich, selbst möglicherweise gemacht hat. Schätze ich mal. Die Sonnenfinsternis vom April 24, die in den USA gut sichtbar war. Ja, also ganz herzlichen Dank, Alfred, für diese nette Kontaktaufnahme. Und macht das doch auch. Schickt uns einfach einen Brief. Alfred hat meine Adresse im Internet gefunden, dann könnt ihr das auch.
Ja, das sollte nicht so schwer sein, glaube ich, weil du bist ja beruflich unterwegs. Ja. Also
genau, muss man ja ein Impressum haben.
Schickt Ruth noch mehr Briefmarken.
Schickt mir Briefe. Weiter so.
Dann wisst ihr jetzt was über die Kosmologie, dann wisst ihr jetzt was über Pluto, ihr wisst was über neue Kinofilme, ihr wisst, wie ihr uns Geld geben könnt, ihr wisst, wo ihr uns besuchen könnt, bei welchen Shows, und reicht jetzt, glaube ich, auch mehr zu wissen, ist jetzt nicht mehr nötig für diese Folge. Dann machen wir in der nächsten Folge, da kann man dann wieder mehr wissen von uns, über uns, und zwar in 14 Tagen, wenn die neue Folge kommt. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Macht's das gut.
Muss ich jetzt hasta la vista sagen? Nein, ich sag
I'll
tschüss.
I'll be back.
Genau. Tschüss.